Hallo ihr Lieben, bevor es mit der Folge losgeht, ganz rasch eine Bitte in eigener Sache. Es ist Award Season, das heißt, es werden fleißig Preise vergeben und wir bei Weltwach, wir sind noch ganz begeistert und beseelt und dankbar, weil wir kürzlich für unsere Reisereportage Folgen, zum Beispiel zu Tansania, Irland und Niedersachsen, auf der ITB 2024 mit dem Columbus Radiopreis in der Kategorie Bester Podcast ausgezeichnet wurden. Und jetzt gibt es schon wieder die nächste Chance, einen Preis einzusammeln und die würden wir natürlich gern nutzen. Aber dazu brauchen wir euch, denn ihr könnt für uns abstimmen und zwar beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Unterhaltung. Einfach Deutscher Podcastpreis und Unterhaltung googeln und dort für uns abstimmen. Oder auch in unseren Linktree in der Showbeschreibung schauen. Auch dort haben wir den Link für euch hinterlegt. Das geht innerhalb weniger Sekunden und wir wüssten eure Stimme wirklich sehr zu schätzen. Ganz lieben Dank und los geht's mit der Folge.
Ich sage aber, Alpen kann jeder. Ich stehe ja so eher so auf Länder und Regionen, wo keiner hin will. Also sowas wie Rumänien, Bulgarien und in Deutschland Brandenburg, aber nicht Bayern. Also was halt irgendwie, wo halt keiner hin will. Wir waren dann nebendran, wo quasi die Lava das Meer erreicht. Das war einfach wirklich der absolute Hammer, ja. Also best of 60.000 Kilometer, was Ihnen sonst niemand erzählt von den Wanderwegen dieser Welt. Von mir werden Sie es erfahren.
Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Ob anstrengendes Wildnisabenteuer oder auch technisch einfacher Wohlfühlweg, Christine Thürmer hat sie alle erlaufen und kommt, gefragt nach ihren persönlichen Trail-Empfehlungen, zu dem Schluss, ich zitiere, egal wie fit oder erfahren sie sind, ob sie eine Woche oder ein Jahr unterwegs sein können oder welchem Hobby sie dabei frönen wollen, kein Weg passt für alle, aber ein Weg passt ganz bestimmt zu ihnen. So schreibt sie es in ihrem aktuellen Buch auf 25 Wegen um die Welt. Einem Teil dieser Welt widmen wir uns in dieser Folge. Wir sprechen über Fernwanderwege in Europa und wir widmen uns dabei Strecken auf den Kanaren, in Polen, im Baltikum, auf Kreta und in Österreich. Also ein bunter Streifzug durch einen vielseitigen Kontinent. Und ganz kurz noch, bevor es losgeht, die Erinnerung an unseren immer noch recht neuen Podcast Tierisch, moderiert von Biodiversitätsexpertin Dr. Frauke Fischer und der Tropenökologin Lydia Möcklinghoff. Das Ganze präsentiert von Weltwach. Wenn ihr noch nicht reingehört habt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr es tut, gebt einfach in der Podcast-App eurer Wahl Tierisch ein, mit einem Ausrufezeichen dahinter, dann solltet ihr diese neue Show rund um die wilde Welt der Tiere problemlos finden. Und jetzt geht's los mit Christine Thürmer. Bitteschön. Christine Thürmer, einmal mehr zurück bei Weltwach. Hallo Christine.
Hallo Erik. Und jetzt muss ich gleich die einleitende Frage stellen. Jetzt haben wir ja so viele Reihen, Folgen in Reihe gemacht. Bin ich jetzt mittlerweile die meist eingeladene, der meist eingeladene Gast in deiner Serie oder gibt es noch jemanden, der mich toppt hier? Habe ich noch Ziele im Leben oder habe ich es schon geschafft?
Also ich müsste tatsächlich mal durchzählen. Du kommst auf jeden Fall in die Riege. Du gehörst definitiv zu den Top 3. Ich könnte mir leider vorstellen, dass Andreas Altmann, Michael Martin immer noch leicht vor dir liegen, aber du robbst dich ran und du hast ja mit deinem aktuellen Buch in 25 Wegen um die Welt hast du ja nun, weiß Gott, genug Futter geliefert, um dich weiterhin ranzurobben. Also es kommt jetzt eigentlich nur noch auf deinen Ehrgeiz an.
Ja, also das heißt, ich kann jetzt nicht aufhören mit dem Wandern. Ich muss jetzt einfach weiter wandern. Ich habe jetzt noch ein Ziel im Leben. Also naja, gut, dass
also
ich in diesem
Jahr... Also die Frage, ob es denn jetzt nach 60.000 Kilometern nicht doch so langsam mal reicht, die ist damit jetzt auch eigentlich beantwortet. Ne? Du musst weiter.
Genau, klar. Ich muss weiter mal. Ich habe glücklicherweise auch schon spannende Pläne für dieses Jahr. Also ich sehe schon, die nächste Folge lauert schon am Horizont, ja.
Ich bin bereit. Und wir produzieren ja momentan immer mal wieder eine Folge. Wir haben unlängst zum Beispiel über die USA gesprochen, über den Oregon Desert Trail, ein großes Abenteuer. Aber du warst zuletzt ja auch sehr viel wieder unterwegs in Europa. Und aus deinen neuen Erlebnissen der letzten Jahre wollen wir heute mal so eine Art, naja, ich würde sagen, wie so einen Querschnitt erhalten, so eine Art Kreuz und Quer per Forceritt, das Beste aus Europa, ganz besondere Trails. Und diese Trails hast du, ich glaube, alle, über die wir heute sprechen wollen, auch in deinem aktuellen Buch mit berücksichtigt, stimmt's?
Genau.
Okay.
Das war aber eigentlich ein Nebeneffekt, das war gar nicht beabsichtigt.
Aha.
Und wir reden jetzt größtenteils über das Jahr 2021 und das war für mich komplett untypisch. Also normalerweise, muss ich dazu sagen, beginnt für mich so im Frühjahr, so März, April, laufe ich mal in der Regel am Punkt A irgendwo los, wo auch immer auf welchem Kontinent dieser Punkt A auch immer sein mag. Und dann höre ich eigentlich erst dann wieder auf zu wandern, wenn es Oktober, November geworden ist. Ich bin am Punkt B angelangt und das Ende meiner Wandersaison.
So, und ja, das ist natürlich auch sehr, sehr unschön, dass du so planst und wanderst, weil wir dich ja auch jeden Sommer anfragen fürs Weltwachfestival. Aber du willst entweder nicht kommen oder du sorgst einfach immer dafür, dass du nicht da bist. Extra, ich weiß es nicht.
Naja, ich bin halt, Sommer ist ja Wandersaison, ne? Wandern geht vor. Ja, sonst komme ich halt nie an Michael Martin und Andreas Altmann ran.
Ja, ne? Dafür habe ich jetzt natürlich Verständnis.
Jetzt hast du dir selber ins Bein geschossen. Also normalerweise geht es wirklich von Punkt A nach Punkt B. Und das klappt jetzt halt seit Corona irgendwie nicht mehr so wirklich. Das heißt, ich musste nun von meiner Strategie da abweichen. Und da hat es mich also besonders erwischt im Jahr 2021. Weil ich da dachte, naja, Corona ist vorbei, ich laufe wieder mal an Punkt A los. Der Punkt A war eigentlich Görlitz oder Skorelitz, also deutsch-polnische Grenze. Und Punkt B sollte eigentlich sein finnisch-schwedische Grenze. So, das war der Plan. Hat aber nicht funktioniert. Kann ich leider mal erzählen, warum nicht. Also ich musste da sehr stückeln und bin eigentlich auch nicht so weit gekommen, wie ich dachte.
Und so hat sich das Jahr hinweg über ja eigentlich fortgesetzt, ne? Also dass deine Pläne, wie unser aller Pläne, immer wieder durchkreuzt worden sind durch die aktuellen Entwicklungen.
Genau, also ich bin ständig irgendwie in Europa herumgehupst, weil immer guckend, welches Land hat denn jetzt gerade offen, wo kriege ich jetzt gerade irgendeine Impfung her oder auch nicht. Und also es war, ich bin geistig, also schwer hinterhergekommen, ich war noch geistig bei Dzień Dobry, aber dann eigentlich schon geografisch bei Kalimera, also das war alles ein bisschen schwierig. Aber rückblickend war es richtig gut, weil ich habe, wo es gar nicht geplant war, sehr, sehr viel unterschiedliche Trails sammeln können, die alle jetzt im Buch sind, auf 25 Wegen um die Welt. Und letztendlich habe ich auch so ein bisschen Geschmack dran gefunden, weil man jetzt halt so das Best-of überall mitnimmt. Und bei diesem von Stur nach A nach B wandern gibt es dann auch viele Durststrecken. Die hatte ich jetzt dann in dem Jahr wenig. Das war eigentlich alles Highlights, was ich da gegangen bin.
Und durch diese Vielfalt hast du natürlich auch die Möglichkeit gehabt, zum einen natürlich einige große, berühmte Fernwanderwege nun auch zu erkunden, aber zum anderen auch dir die Zeit zu nehmen, weitere, etwas weniger bekannte Wege zu begehen. In der letzten Folge, als es um die USA ging, war ja Lydia Möcklinghoff auch mit dabei und sie hatte in der Abmoderation dann auch nochmal festgestellt, dass unser Gespräch über den Oregon Desert Trail in den USA und deine Ausführungen dazu sie auch ein bisschen an Projekte erinnert haben von Hans Kammerlander, dem großen Bergsteiger. Den hatten wir jetzt auch schon mehrfach zu Gast und einmal war Lydia auch als Co-Moderatorin mit dabei, weil wir zu dem Zeitpunkt gemeinsam in Südtirol waren. Und er hat uns erzählt von seinem Projekt der Second Seven Summits. Also es gibt ja die berühmten Seven Summits, die größten, höchsten Berge aller Kontinente. Wahnsinnig spannende Projekte, die alle zu besteigen natürlich. Aber er sagt, erstens bergsteigerisch spannender und im Zweifel anspruchsvoller und natürlich aber auch viel weniger überlaufen sind die Second Seven Summits aller Kontinente. Das war dann sein Projekt. Und da meinte Lydia zu dem Thema, ihr hat das so gut gefallen, weil du so stark darauf hingewiesen hast, durch dieses Beispiel Oregon Desert Trail, aber auch durch deine Ausführungen insgesamt zu deinen 25 Trails um die Welt und so weiter und so fort. Es muss nicht immer der größte Pilgerweg der Welt sein. Es muss nicht immer das Gleiche sein. Es gibt so eine große Vielfalt an Wegen, so viele weniger bekannte Pfade und Trails, die genauso gewinnbringend, aufregend sein können, vielleicht sogar noch mehr, dass ich vermute, dass du auch in Europa durch diese Zwangslage von Covid die Möglichkeit erhalten hast, diesbezüglich viel kreativer noch dich umzuschauen, was du denn jetzt angehen könntest.
So ist es. Und lustigerweise, diese Folge habe ich noch total gut in Erinnerung. Also nicht die mit Oregon Desert Trail natürlich auch, sondern die mit Hans Kammerlander, weil ich bin ja einer deiner begeisterten Hörer. Ich bin ja nicht nur viel Gast bei hier, sondern ich höre das ja auch alles. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie ich das mit Hans Kammerlander gehört habe. Also das mit den Second Summits ist mir gut in Erinnerung.
Ah, ja. Schön, na gut. Ja, also dementsprechend, du warst viel unterwegs, durch Covid anders als geplant, aber es hatte dann für dein Buch und für deine Wandererfahrung eben auch Vorteile. Wie ging es denn los dann 2021 für dich?
Also ich war ja noch der Ansicht, Corona muss ich jetzt ja mal irgendwie erledigt haben, also jedenfalls zumindest außerhalb Deutschlands.
Ja.
Und ich saß quasi so ein bisschen wie auf glühenden Kohlen, also hatte so ein bisschen Hüttenfieber, wie man so schön sagt, und dachte, naja, ich könnte ja jetzt schon mal im März loslaufen, ist ja schon fast Frühling, ne? und wollte wieder mal so eine Wanderung zu Ende machen. Also ich meine zweite Nord-Süd-Europa-Wanderung, und zwar die Sizilien bis Finnland gehen soll. So, nun hatte ich ja den südlichen Teil, also von der deutsch-polnischen Grenze, von Görlitz bis Sizilien, den habe ich ja schon, haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht. So, also mir fehlte noch der Teil von deutsch-polnische Grenze bis Finnland, und das führt mich natürlich zwangsweise durch Polen. Yes. Also just im März war Deutschland total alles zu, voll im Corona, und Polen war alles offen, Hotels offen, Museen offen, dachte ich, super. Das ist doch genau richtig, ist zwar noch ein bisschen schattig, aber das wird schon. Also bin ich Mitte März nach Görlitz gefahren, habe mich in strömenden Regen wieder an diese Europabrücke dargestellt, habe da mein Startfoto gemacht, wie schon im Jahr vorher, und bin losgewandert, also auf der anderen Seite der Oder. Ich dachte schon, naja, gucken die jetzt, wie komme ich da rüber? Keiner wollte irgendwie Impfpass oder sonst irgendwie sehen, also ich bin da einfach rüber marschiert, ne? Und war keine 4 Stunden in Polen, also bei 2 Grad plus und Dauerregen, da kriege ich eine SMS von einem Kumpel von mir, der sagte, hö, Christine, Polen ab Montag im Lockdown, Hotels zu, alles zu, hö. Und ich so, toll, ganz großartige Idee. Ich hatte natürlich alles geplant und dachte, das war jetzt das Paradies hier, kannst du wandern. So, und wenn ich jetzt geahnt hätte, was auf mich da erwartet in Polen, also dass das dieses Frühjahr 21 das kälteste Frühjahr seit 92 Jahren werden würde, wäre ich sofort wieder umgedreht, ne?
So, ja, weil du bist ja generell überzeugte Wildzelterin, also dass die Hotels geschlossen sind, ist natürlich schade, weil hin und wieder will man sich's auch mal gut gehen lassen, aber es wäre jetzt kein K.O.-Kriterium grundsätzlich für dich.
Nö, also
aber es war halt Mitte März.
Es war halt Mitte März, aber ich dachte noch so frohen Mutes, naja, das wird ja bald wärmer. Also ich habe irgendwie verdrängt, dass Polen Kontinentalklima hat und deutlich näher an Russland ist als Deutschland, aber okay, ich dachte, Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Und da dachte ich, naja, auch so, ich bin ja quasi beruflich unterwegs. Also mein Verlag hat mir dann auch eine Arbeitsbescheinigung geschickt. Stimmt ja auch, ich schreibe ja darüber, ne? Und dann wird schon irgendwie gehen. Ja. Dann habe ich noch eine polnische Freundin angerufen, Agnieszka, sage ich, wie siehst du das? Polen steht am Rande des Abgrunds, haben alle deutschen Zeitungen geschrieben, ne, Corona-Zahlen hoch. Agnieszka hat sich totgelacht, die sagte, Polen steht schon seit Jahrhunderten am Rand des Abgrunds, heute sind wir schon einen Schritt weiter. Also polnischer Humor ist also sehr schwarz, ne?
Ja.
Und die meinte, also reg dich mal ab, das ist Polen, da findest du immer eine Lösung. Also da, wo du hingehst auf dem Land, interessiert das sowieso keinen. Also lauf doch einfach mal los. Habe ich dann auch gemacht. Und ich muss sagen, es war eine sehr kalte Wanderung. Ich war so selten so oft im Hotel oder in irgendwie Unterkünften, aber es war eigentlich überhaupt kein Problem, da was zu kriegen. Also A, durfte ich ja auch tatsächlich offiziell da sein. Weil Arbeit. Interessanterweise wollte aber niemand meine Arbeitsbescheinigung sehen. Und ich war halt Muttersehen alleine, was dazu führte, dass also mich alle total bemuttert haben. Also erst habe ich mich mit Agnieszka getroffen, also die polnische Wanderfreundin, die haben also 2 ganz entscheidende Sätze beigebracht, die man in Polen dringend braucht als deutsche Wanderin. Also der erste ist Nie mówię po polsku, ich spreche kein Polnisch.
Gut, das ist immer hilfreich, ja. Das
ist immer hilfreich, ne? Und der zweite Satz war, o wurde es grano, proszę bardzo, also Leitungswasser, weil das Problem war, es war so kalt, alles war gefroren und in den Friedhöfen war noch die Wasserversorgung abgestellt. Ich muss dann irgendwann mein Trinkwasser herkriegen. So, okay. Und mit diesen beiden Sätzen endet es immer dasselbe. Also ich klingelte oder winkte irgendjemand, hab meine zwei Sätze rausgehauen. Und rausgegangen bin ich dann immer nicht nur mit Wasser, sondern mit selbstgebackenem Kuchen, Ostereiern, Osterhasen, Obst, also was es nicht alles gab. Also keiner hat mich irgendwie so weggehen lassen, ne?
Ja, ich erinnere mich auch an die Schilderung im Buchmanuskript, da schreibst du auch davon, dass in kaum einem anderen Land du so reich mit Essen beschenkt worden bist. Und das lag natürlich entweder, so hast du es glaube ich im Buchtext augenzwinkernd vermutet, entweder lag es an der gewaltigen Gastfreundschaft der Polen oder sie dachten vielleicht auch einfach nur angesichts des Wetters, diese arme Irre, die müssen wir füttern.
Genau, ich glaube, es war wahrscheinlich eher Letzteres, aber das sah wirklich skurrile Blüten an. Also in einer Unterkunft, ne, ich sitze da so und freue mich des Lebens, da klingelt es an der Tür, dann steht die Vermieterin mit Schnitzel und Kartoffelpüree vor der Tür, drückt mir das in die Hand und zieht wieder ab. Ich dachte, was ist das denn? Ich habe es natürlich gegessen, ne, logisch, ne? Aber also jetzt nicht nur, dass die mir da irgendwie so ein paar Schokoriegel gereicht haben, also ich wurde da voll verpflegt, obwohl ich das also gar nicht bestellt hatte, aber es war wirklich... Ja, die haben sich auch, glaube ich, einfach gefreut, weil die, wenn die vom Tourismus leben, ist, wenn halt dann überhaupt mal jemand kommt, ist ja schon mal toll. Ja. Zumal ich mir immer erstmal den Schnee von der Jacke klopfen musste, weil es ja die ganze Zeit irgendwie geschneit hat bis in den April hinein.
Hm. Okay, also es war kalt. Der Wanderweg war geprägt von einer großen Gastfreundschaft. Was hat diese Wanderung für dich ansonsten besonders gemacht?
Also ich bin ja erstmal vorweg, ich bin ja komplett durch Polen gewandert. Zwar von Görlitz, deutsch-polnische Grenze, bis an die litauische Grenze. Da war dann leider Stopp, aber das erzähle ich dann. Und ich musste also einmal quer durch. Und sagen wir so, der westliche Teil war jetzt eher, naja, kann man machen, muss man nicht. Halt sehr, sehr flach, das ist keine Wandergegend, war okay. Aber so richtig spannend wurde es dann also im Nordosten von Polen, nämlich in was dort, also Ermland Masuren ist oder Podlachien. Mhm. Und weil das war quasi ein richtiger Geschichtstrip. Und dort bin ich gewandert, obwohl er also deutlich viel Schleifen geschlagen hat als andere, auf dem E11, der Europäische Fernwanderweg E11. Und das ist quasi ein Trip durch die deutsche Geschichte oder die ehemals deutsche Geschichte. Also das ist ja quasi, wir reden hier über ehemals Ostpreußen.
Ja.
Also mich hat das total fasziniert, also schon im Vorfeld. Also ich habe gerade jetzt verkündet, kam entweder so hämische Sachen, was willst du bitte in Polen? Das ist so total flach und langweilig. Aber viel häufiger kam, Mensch, meine Uroma, Oma, Schwiegeroma, weiß der Geier, was kommt aus XYZ. Und da wollte ich schon immer mal hin, kannst du mal ein Foto von dem Ort machen, von dem Ort. Weil ich habe also von irgendwelchen dramatischen Familiengeschichten, Flucht, Vertreibung, pipapo, also ich war total platt. Also meine Follower haben mich da quasi zugeschüttet. Mir war schon klar, da gibt's eigentlich ein totales Bedürfnis, also weil halt viele familiäre Wurzeln da noch haben, aber keiner das je verfolgt hat, was ich überhaupt nicht verstehe. Also ich bin Urfränkin, ich habe dort keine familiären Wurzeln und schon ich fand das total spannend. Ne? Und wenn ich jetzt wüsste, meine Oma oder so kommt daher, würde ich natürlich, wäre ich dann noch natürlich viel begeisterter hingefahren. So musste ich immer Fotos für andere Leute knipsen. Ne?
Okay, und auf welche Spuren dieser deutschen Geschichte bist du dann selbst tatsächlich vor Ort gestoßen?
Naja, also jeder Ort dort hat ja quasi einen alten deutschen Namen. Ne? Also Reschel ist dann ehemals Rössel oder manchmal wird es dann schwieriger. Litzbark Waminski ist dann Heilsberg, da muss man erstmal draufkommen. Ne? Also du siehst es also daran, also diesen alten deutschen Namen und natürlich auch an der Architektur. Und was da höchst kurios war, also ich habe eine Vorliebe für Kirchen, also nicht nur aus spirituellen Gründen, sondern einfach zum Handy nachladen. Ne?
Ganz profan, ja.
Ganz profan, ne? Und ich weiß noch, ich dachte so ganz naiv, naja, es ist Sonntag, da ist es ja kein Problem, da waren ja alle Kirchen offen haben, also haben die meistens in Polen, weil es ja sehr katholisch ist. Ich da also ran, die waren natürlich alle offen, bloß die waren einfach voll, ich bin da überhaupt nicht reingekommen. Also in Polen machen die ja quasi dann am Sonntag Gottesdienst im Stundentakt. Mhm. So, und also nun hatte ich es mal endlich in so einer Pause, in so einer Kirchenbank geschafft, nah an der Säule, da wo auch dann die Steckdose ist und saß da also sehr, so heimlich diskret hier mit meinem Handy, ne? Guck mich um und stelle fest, ich sitze direkt vor der Kanzel und zwar direkt vor Martin Luther. Und ich also nun gänzlich verwirrt, gucke mir also weiter, ob in jeder polnischen Kirche hängt ein Foto von JP2, also Johannes Paul II., kurz abgekürzt JP2 sagen die immer.
Ja, ja.
Also es ist eine katholische Kirche.
War, bekanntlich, ja.
Genau, und da kannst du es nicht falsch, aber was macht hier bitte Martin Luther?
Ja.
Und dann ist mir erstmal gedämmert, weil also die haben ja dann überall auch Erklärungen an den Kirchen und alles ist ja dort zweisprachig, weil halt die meisten Touristen kommen immer aus Deutschland. Und da ist mir gedämmert, die ehemals Ostpreußen, also die deutschen Ostpreußen, das waren alles Protestanten. Das heißt, die Kirchen, die ich da alle besichtigt habe, das sind eigentlich ursprünglich mal evangelische Kirchen gewesen, die dann nach der Vertreibung 45 eben katholiziert wurden. So, und deswegen gibt's dort also jede Menge Luthers in eigentlich jetzt katholischen Kirchen. Ganz spannend hier.
Interessant, ja.
Und überhaupt muss ich halt feststellen, dass Polen, das nehmen wir auch heutzutage gar nicht mehr so wahr. Polen war vor 1945 also ein totaler Vielvölkerstaat. Also dort gab es also sehr viel diese deutsche Bevölkerung, was ja dann Ostpreußen war. Es gab ja damals Polen in dem heutigen Sinne noch gar nicht. Ne? Es gab also die Deutschen, die in Ostpreußen waren, aber natürlich war das jetzt nicht nur Deutsche, da lebten ja auch Polen. Also es war immer schon ein Mischmasch. Dann gab es vor dem Zweiten Weltkrieg natürlich in Polen insgesamt 3,3 Millionen Juden. Und da habe ich halt auch ganz viele alte jüdische Friedhöfe getroffen, ganz herzzerreißend, also die dann natürlich von den Nazis zerstört worden sind, teilweise mit Privatinitiativen wieder hergerichtet worden sind, also ganz, ganz herzzerreißende Geschichten dort, die ich dort gesehen habe. Und auch rein, wenn wir bei der Religion schon sind, es gibt also nicht nur die katholischen Polen oder die ehemals die protestantischen Deutschen und die die Juden, sondern es gibt dort auch zum Beispiel die Filipponen.
Aha.
Von denen hatte ich jetzt auch noch nie was gehört. Das sind Altgläubige, die aus Russland geflohen sind. Also weil das sind russisch-orthodoxe, die aber so eine Sektenabspaltung, die den Eid auf den russischen Zaren verweigert haben und sich da auch dort angesiedelt haben. Das heißt, du siehst dann auch irgendwelche Holzkirchen, die du eher in Russland vermuten würdest, denn in Polen. Und so bist du da halt, kommst du da ständig rum und also es ist wirklich, also Polen ist ein Wahnsinns, wie ganz Osteuropa, das habe ich in anderen Osteuropäischen Ländern auch gesehen, totaler Multikulti-Staat. Jetzt natürlich nicht mehr nach 45, aber früher, du siehst die Spuren halt noch, ne?
Muss wahnsinnig spannend sein, diese Spuren zu erkunden und damit auch ja Themen offen zu legen, über die man eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel weiß. Also nicht nur verwilderte Friedhöfe zum Beispiel zu entdecken, sondern anhand der Namen, die dort stehen oder was man dann auch darüber liest oder im Gespräch mit Einheimischen erfährt, wirklich auch über die deutsch-polnische Geschichte Neues dazuzulernen.
Total. Also es war für mich total faszinierend, zumal halt auch viele Sachen halt sehr deutsche Geschichte sind. Du kommst zum Beispiel vorbei an der Wolfsschanze, also Hitlers Bunker im Osten. In Ostpreußen, der mittlerweile, also es ist wirklich sehr, sehr schwer zu ertragen für Deutsche. Das ist jetzt quasi eine Art Freizeitpark.
Ach was, gar nicht. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also die haben dort, also bist du, das haben sie jetzt eingestellt auf Protesten. Du konntest da wirklich mit deutschen Maschinengewehr-Replikas konntest du Paintball spielen.
Krass. Okay, ja.
Und du kannst auch immer noch im alten Offizierscasino kannst du noch übernachten. Du kannst auf diesem Gelände übernachten. Und das ist ein privater Betreiber, der das hat. Das ist also keine geschichtliche Stätte, wie man jetzt vermuten würde, ne? Dass das dort für geschieht. Nein, das ist ein privater Betreiber, der ist wirklich halt der Versuch, möglichst viel Geld zu machen. Und das ganze Gelände ist eingezäunt. Du kannst aber auch, also mir wurde das dann zu viel, ich hatte es auch auf einer anderen Tour schon gesehen, ich wollte mir das jetzt nicht nochmal geben, aber selbst wenn du jetzt außerhalb des abgezäunten Geländes rumläufst, siehst du also jede Menge alter Bunker, alte Betonreste, also es ist wirklich ganz herzergreifend. Und ganz dramatisch für mich war also Steinort, das liegt am Mamrisee. Dort ist einer der Hitler-Attentäter, das war der alte Familiensitz von ihm, der ist natürlich hingerichtet worden. Und dieses alte Gutshaus, also ostpreußisches Gutshaus, ist total verfallen. Es wird nicht vom polnischen Staat als Geschichtsdenkmal hergerichtet. Es gibt eine deutsch-polnische Stiftung, die versucht das also zu retten, dass es nicht komplett zusammenbricht. Ne? Und dort habe ich dann halt eine Polin kennengelernt, die mir das erzählt hat. Ich kannte den überhaupt nicht. Also ich hatte von diesem Stein auch noch nie was gehört. Und die musste mir das quasi mir als Deutsche erzählen. Das war natürlich auch ganz, ganz, ganz anrührend, das zu erleben.
Ja.
Also für mich wirklich als Abschluss, ich war fasziniert, also von diesem Land, von der Geschichte und auch wie einsam ich dort unterwegs war. Das ist ja total. Wenn man so das Ostpreußen, die tiefen Wälder, es geht auch um Ostpreußen, die du das ja besungen, Land der Seen und tiefen Wälder, glaube ich, geht das so in der Art. Und da ist wirklich niemand, das ist groß, also es ist richtig.
Meint man, aber dann gerät man ja dann mitunter doch unverhofft in irgendwelche Grenzkontrollen in vermeintlich einsamem Gebiet. So ist es dir zumindest, glaube ich, ergangen.
Ja, das war also wirklich eine sehr schräge Geschichte. Und zwar war ich dort in der Rominter Heide. Also die kannte ich vorher auch. Das sind alles Sachen, die ich gelernt habe. Die Rominter Heide war das Jagdgebiet von Kaiser Wilhelm II.
Ja, dort kam oder Jagdfreund, ja.
Genau, Jagdfreund. Dort kann man wirklich noch mitten im Wald so versunkene Steine sehen, wo da steht, seine Majestät, Kaiser Wilhelm so und so, hat hier einen kapitalen 25-Ende erlegt oder weiß gar toll.
Also, kurios, ja.
Also völlig bizarr, ja. Völlig bizarr. Auch Göring hatte dort, der wurde ein Jagdreichshauptquartier dort errichtet, weißer Geier was, also es war immer so ein Jagdgebiet, ne? So, und heute liegt diese Rominter Heide liegt halb in Russland, zwei Drittel in Russland, ein Drittel in Polen. Und die Grenze dort, das ist grüne Grenze, also grüne Grenze zu Russland, also völlig bizarr. Also alle Wanderführer warnen so, um Gottes Willen, mach keinen falschen Schritt, sonst bist du da bei den Russen, kommst da nicht raus. Das ist ja die Grenze zu Kaliningrad, zur Enklave, ne?
Ja.
So, und der E11 führt da wirklich, du bist gerade mal 100 Meter von der Grenze entfernt, die du gar nicht wahrnimmst. Also da musst du nach so Grenzsteinen gucken, das war's dann auch schon. So, und dann hatte ich mich da endlich durchgeschlagen. Es schneite natürlich wieder, war ganz furchtbar. Und ich hatte mich in irgendein agrige Touristika, also so ein Bauernhof, auf dem Bauernhof eingemietet. Ne? Und ich trab da so schon so hin, aha, schön Vorfreude auf die warme Heizung. hält jemand neben mir und ich so, ach, jetzt will ich aber meine Ruhe haben. Dachte, das ist irgendein Pole, der mir was anbieten will oder irgendein Vermieter, weiß da geil was. Ja, war Border Patrol, also Grenzpolizei, ne? Die natürlich wundern, was macht diese Frau hier mitten im Schneetreiben hier in der Pampa, ne? Und alles war total kurios, weil mit der Deutschen hätten die noch gar nicht gerechnet. Dann sitzen die ja in der warmen Auto. Ich stand draußen im Schneetreiben, die versuchen, deinen Namen einzugeben. Da hat nicht funktioniert.
Die hatten alle Zeit der Welt natürlich, ja.
Alle Zeit der Welt. Ich habe gefroren, wie ja, und was ich denn jetzt hier machen würde, ne? Sag ja, ich wandere hier. Und ich so, aha, du wanderst jetzt. Ja, ich bin Autorin.
Okay, das wird hier nicht sinnvoller, deine Geschichte, aber ja.
Das wird nicht sinnvoll. Und ich musste wirklich, ich musste wirklich das Handy zücken. Und es gab Handyempfang und ich konnte da auf Amazon nachweisen, dass ich Bücher veröffentlicht habe.
Ja.
So, da auch noch so Lüsse hatten sie da eigentlich gecheckt. Aha, also es gibt mich wirklich. Der Vorgesetzte sagt, oh ja, die kannst du jetzt ziehen lassen. Ja, wo ich denn jetzt übernachten würde. Und ich so ganz stolz, Agrituristiker. Und dann sie so, haha, ist aber verboten wegen Covid. Und ich so, ja, ich bin ja arbeitsmäßig, ich bin ja Autorin. Die so, du Autorin, ne? Ja. Aber ja, habe ich da trotzdem.
Zwinker,
also,
ja.
Zwinker. Also, was ich sage, selbst die Polizei wollte dieses Verbot eigentlich nicht durchsetzen. Also, das ist, wie Agnieszka, meine Freundin, so schön sagte, also in Polen gibt's immer irgendwie eine Lösung, also da wirst du nicht verhungern. Und so ging es dann ja auch aus. So, und leider hat das Ding dann aber wirklich ein abruptes Ende gefunden. Ich wollte ja eigentlich weiter. Also die, nachdem ich dann durch Polen ein paar hundert Kilometer durch Polen gewandert war, wollte ich ja weiter durchs Baltikum Richtung Finnland. Und ich kam immer näher an die litauische Grenze und die hatten nun noch viel mehr zu als die Polen. Also in Polen bist du doch irgendwie reingekommen und die Litauer, da hättest du zum Reinkommen schon irgendwie eine Genehmigung gebraucht. Und das war mir also auch zu aufwendig. Und ich meine, da kannst du einfach über die grüne Grenze, das wäre jetzt nicht schlimm gewesen. Also da wäre ich schon reingekommen. Aber das alles zu, das, also ich wollte jetzt auch nicht bewusst da das Recht brechen. Also habe ich gesagt, okay, also
ein
gut,
Plan
ist es
B
jetzt,
muss her.
Ein Plan B muss her. Also bin ich erstmal zurückgefahren nach Berlin. Und habe so überlegt, so, das war ja auch da ganz mit der Impfung. Und dann musste es ja anstehen für den Impftermin. Da so, jetzt hast du irgendwie noch 4 Wochen Zeit. Was machst du denn jetzt? Jetzt guckst du mal gerade, welches Land hat denn jetzt gerade auf? Das war wirklich damals so, welches, wo geht man eigentlich hin? Und was gerade auf hatte, war Griechenland.
Mhm.
So, also dachte ich mir, was könntest du denn jetzt da machen, was jetzt gerade irgendwie so passt? Und Griechenland will ich ja auch noch, ich habe so Europa diagonal, Irland, Zypern habe ich ja auch noch so, muss ich auch noch mal fertig machen, dachte ich, super, da liegt doch Kreta jetzt genau auf dem Weg.
Ja.
Und das passte dann auch, wir waren jetzt halt irgendwie schon mal im Mai angelangt, dachte ich, das passt doch prima, Flüge waren auch billig, weil wollte ja keiner hin, ne? Also fliegst du jetzt nach Kreta. Ja, und das war jetzt schon hart, weil von Cindobre nach Kalimera, ne? Das war schon. Wenn du da geistig noch bei Piroggen bist und da in Griechenland schon, also ich habe dann, das war ein bisschen Umstellung, ja.
Und du schreibst auch zu dieser Umstellung beziehungsweise zu Kreta ganz konkret, dass dort ja eigentlich jährlich 4 Millionen Touristen hinkommen, 4 Millionen Menschen besuchen Kreta pro Jahr und du bist aber auf deiner einmonatigen Wanderung keinem einzigen anderen Weitwanderer, Weitwanderin begegnet. Das ist,
genau.
Das ist ja kurios. Lag das an Covid oder warum war das so? Wie ist das erklärbar?
Also ich kann es mir eigentlich auch nicht, ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass Griechenland promotet das nicht. Es gibt also kaum Land oder eine Gegend, die ich gesehen habe, die so viel Outdoor-Potenzial hat und das so wenig nutzt wie jetzt Kreta.
Okay.
Also, wenn du anguckst, diese Insel, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, ich glaube 250 Kilometer lang, 60 Kilometer breit, so Größenordnung. Und auf so kleinem Raum hast du 3 Gebirgszüge, die über 2000 Meter gehen.
Mhm.
Also du hast quasi von überall, von den Bergen kannst du aufs Meer gucken, also du hast eine Varianz, ist unglaublich. Und die Kreter machen da irgendwie nichts draus. Also es gibt, was ich gewandert bin, das ist der E4, der europäische Fernwanderweg E4. Der geht eigentlich von Tarifa, da war ich natürlich auch schon mal, führt der eben bis über ganz Griechenland, Kreta bis nach Zypern. So, also theoretisch gibt es diesen E4 dort. Ich sage, die betont auf theoretisch, denn praktisch war das irgendwie eher schwierig. Also irgendwann muss mal, was weiß ich, vor 20, 30 Jahren jemand gesagt haben, okay, wir machen hier einen Wanderweg. Und dann haben sie halt ein paar Leute im Auto losgeschickt und überall, wo im Auto hingekommen ist, da haben die also Pfosten aufgestellt. Da steht E4 drauf. So, das ist aber da, wo du die Pfosten eigentlich am wenigsten bräuchtest. Ja. Und überall da, wo du sie eigentlich bräuchtest, nämlich im Gebirge, da sind die mit dem Auto halt nicht mehr hingekommen, hatten auch sonst keinen Bock. Das heißt, da musst du halt gucken, wo du bleibst.
Okay, und das ist dann wirklich Cross-Country und du hast ja diese Gebirgsketten angesprochen, also wirklich im Zweifel auch nackter Fels, ne? Also durchaus auch anspruchsvoll.
Also Cross-Country ist es nicht, ist es eher selten, aber ja, okay. Du läufst halt irgendwelche, was weiß ich, da fährt halt der Bauer mal mit dem Jeep lang oder die Hirten. Das sind halt schon irgendwie so Wege, aber jetzt nicht wirklich Wanderwege, Markierung gibt's nicht. Und im Gebirge, solange da halt noch irgendwie ein Hirte mal vorbeikommt, gibt's da auch so einen Trampelpfad. Und wenn halt kein Hirte mehr da ist, dann gibt's halt keinen Trampelpfad mehr. Dann musst du gucken, wo du bleibst. So, und das hat die Sache schon erschwert, weil dann halt jeder dieser Autoren, die da drüber ja Wanderführer schreiben, denkt dann, na ja, da ist ja jetzt eh kein Weg oder ist auf der Straße, ist ja eh lang, da machen wir jetzt mal unsere eigene Variante, die ist da viel schöner. Also das ich weiß auch keiner, wo der Weg eigentlich so richtig beginnt. Also je nach Wanderführer beginnt der in Kochlakis oder in Kato Sakros oder weiß der Teufel was. Also keiner weiß so richtig Ende und man geht halt so, wie man gerade Lust hat. So, jetzt ist nur das Problem, dass alles, was vielleicht mal vor 2 Jahren ein schöner Wanderweg war, das muss jetzt heutzutage überhaupt nicht mehr funktionieren, weil die Kreter haben eine Besonderheit, die ich also wirklich noch nie in keinem anderen Land erlebt habe. Und zwar halten die natürlich, also die Bauern, die haben da Olivenhaine da angebaut oder sie haben irgendwelche Schafe und Ziegen. Jetzt haben die ihre Schafe und Ziegen früher mit Hunden gehalten. Das war jetzt auch nicht schön, weil die Hunde haben halt, wenn sie nichts zu tun hatten, auch mal keine Wanderer gebissen. Das haben die jetzt eingestellt. Die haben jetzt also ihre Ziegen und Schafe alle eingezäunt. So, nun war ich ja schon überall, also es gibt ja kaum einen Zaun, wo ich nicht schon drüber da drunter geklettert bin. Bloß die Kreter haben die Besonderheit, die machen ihre Zäune nicht aus Maschendraht oder auch nicht aus Stacheldraht. Nein, die machen ihre Zäune aus Baustahl, also aus Armierungsgittern. Ja. Ich kenne kein Land, wo das so ist, weil ich dachte, das ist ja viel zu teuer, aber anscheinend ist es da wieder EU gefördert, keine Ahnung. Also jedenfalls haben sie da jede Baustahl und das, dieses Zeug, also du weißt, was Armierungsgitterbaustahl ist, ne? Diese Matten.
Ja, so, ja, genau. Ja.
Die kannst du also kein bisschen biegen oder auseinanderziehen. Das heißt, du kannst da also nicht mal irgendwie auseinander und so zwischendurch klettern, du kannst auch nicht unten durchklettern und du kannst auch nicht drüber steigen. Also ich habe einmal versucht, so ein Ding zu übersteigen, was, also die Narbe habe ich jetzt noch an der rechten Wade, ne? Gott. So, die Dinger sind einfach gänzlich unflexibel, die sind auch befestigt mit so Moniereisen. Also das heißt, die rammen so ein Moniereisen in den Boden, ne? Und dann machen die halt da ihre Armierungsgitter dazwischen, dann kommt das nächste Moniereisen. Das Ding ist wie eine Festung, du kommst da nicht drüber, drunter oder sonst.
Das war ein bisschen wie mit Kanonen auf Spatzen geschossen, wenn es darum geht, die Schafe am Ausbrechen zu erhindern. Die sind auf jeden Fall safe, die Tiere.
Die sind total safe. So, das heißt, die einzige Chance, die du hast, da drüber zu kommen, also wenn du jetzt nicht irgendwie dir mit Wunden an der Wade wegkommen willst, ist, also der Hirte muss ja da auch irgendwie rein. Das heißt, irgendwo lassen die eine Tür. Das heißt, die haben dann also so eine türförmiges Armierungsgitter ausgeschnitten, haben das mit Draht irgendwie befestigt, wie so eine Art Scharnier, und dann machst du es auf und zu. So, jetzt, wenn du Glück hast, haben sie diese Tür mit dem Schnürsenkel befestigt. Dann kannst du das aufmachen, Tür aufmachen und dann halt durchgehen mit der Schnürsenkel zu. Meistens hatten die aber keine Schnürsenkel, sondern haben dazu Draht verwendet. So, das heißt, ich habe mir so oft auf dieser Wanderung eine Zange gewünscht, weil du musst diesen Draht ja auch noch verrostet irgendwie aufkriegen. Ja. Also jeder von diesen Zäunen war irgendwie ein Riesenproblem. Und weil es halt keine eindeutigen Wegführung gibt und halt du bist halt irgendeinem Wanderführer nachgelaufen, wenn halt da irgendwie ein Bauer gerade so seinen Armierungszaun aufgebaut hat, ja, hast du dann einfach ein Problem.
Okay, das klingt anstrengend. Das sind jetzt nicht so die Wanderherausforderungen, die man dann genießt unterwegs.
Ja, ich sage mal, bei mir lernt ihr was euch keiner sagt. Also das steht ja nirgendwo. Also ich habe damit auch nicht gerechnet. Also dieses Problem gibt es auch in keinem anderen Land, aber halt da. Naja.
Aber du hast ja gesagt, also das Potenzial ist riesig, die natürliche Schönheit ist groß, es wird nur nicht richtig genutzt. Das klingt ja so, dass du es bedauerst, dass das Potenzial nicht genutzt wird, aber dass du die Wanderung dort auf dem E4 schon doch genossen hast.
Also die war toll. Also ich bin ja, also mir geht's ja auch nicht nur so ums Wandern, sondern so um das Außenrum. Also
ja,
essenstechnisch war das großartig, ne?
Ja.
Also stell dich gar, es ist ja total touristisch. Das heißt, in jedem Ort, also wenn du jetzt nicht zelten wolltest, hast du überall eine relativ preiswerte Unterkunft gefunden. Du hast wahnsinnig tolles Essen. Vor allen Dingen halt alles, was aus dem Meer kommt. Ich liebe das ja sowieso. Also immer Schnaps aus Haus oder Nachtisch aus Haus. Also es war kulinarisch, war das einfach großartig, ne? Und ja. Ich war dann auch immer total umvölkert von irgendwelchen streunenden Hunden und Katzen. Die kommen immer dann an, wenn das Essen auf den Tisch gestellt wird. Sind aber sofort weg, wenn du alles aufgegessen hast. Also das war auch, auch sehr lustig. Und die Kreter, obwohl die ja sehr, wo man denkt, dass die eigentlich die Nase voll haben müssten von den ganzen Touristen, das habe ich überhaupt nicht festgestellt. Also ganz im Gegenteil. Ich habe also auch bei touristischen Unterkünften, also die waren einfach wahnsinnig freundlich. Also ich habe natürlich immer versucht, so kleine Pensionen zu finden, ne? Und auch da bin ich immer mit selbstgemachter Limonade verwöhnt worden oder hier ein Keks und da mal ein Snack. Also das war wirklich, wirklich großartig. Zumal auch dann natürlich, ich habe überall Fans. Also auch,
natürlich.
Also auch da bin ich dann eingeladen worden von Leserinnen von mir, die mich dann auch noch bewirtet haben. Also das war wirklich großartig. Also schon mal von nebendran. Dann bin ich natürlich auch noch großer Literaturliebhaber. Und der Autor eines meiner liebsten Werke kommt aus Kreta, nämlich Nikos Kazantzakis. Und sein liebstes Buch, also mein liebstes Buch, Alexis Sorbas, spielt ja auch dort. Das heißt, es gibt dort auch ein Alexis Sorbas Museum, also ein Nikos Kazantzakis Museum habe ich natürlich besichtigt, ne, klar. Also auch drumherum wird viel geboten, dann kommt man ja ständig an irgendwelchen so orthodoxen Kirchen vorbei. Das ist immer toll, wenn es so heiß ist, weil sehr kühl, schattig, da kann man auch mal gut Rast machen. Aber sehr verblüffend war halt die Natur oder die Landschaft. Das hatte ich so krass und so schön wirklich nicht erwartet. Also wie schon gesagt, die Insel, 250 Kilometer lang, 60 Kilometer breit, hat 3 Gebirgszüge über 2000 Meter. So, der höchste Berg, das ist der Psiloritis auf 2400 Schieß mich tot. Und die, also du musst, es ist groß, du stehst wirklich oben und du guckst nach allen Seiten aufs Meer. Weil du so, ob du bist oben in einer ganz anderen Welt, da ist nichts, da ist nur Steinwüste. Und oben, also ich habe mir wirklich da den Allerwertesten abgefroren, weil just, es war zwar immer schönes Wetter, nur ausgerechnet, wenn ich auf den höchsten Berg steige, dann ist natürlich, regnet es natürlich, ne? War aber nicht schlimm, oben ist dann so eine Gipfelkapelle, nur aus Steinen gebaut, ne? Da kannst du das auch eine Schütze, da kann man dann irgendwie so Schutz suchen. Und da ist wirklich niemand, also nicht mal mehr Hirten waren da oben. Du bist Muttersehen alleine und guckst nach unten auf Heraklion, also auf die Hauptstadt dort. Und da ist ja eine Disco nach der nächsten, ein Restaurant nach dem nächsten, da ist Halligalli. Und das ist gerade mal 20, 30 Kilometer Luftlinie entfernt. Und du bist in der totalen Einsamkeit. Also das hat mich total fasziniert. Und es gibt ja 3 dieser Gebirgszüge, ne? Es gibt das Ida, Dikti und die Gebirge und die weißen Berge. Und du hast das 3-mal diesen Effekt, Wahnsinn.
Grandios. Und das eben gestärkt und beflügelt von dieser kulinarischen Komponente, die du auch angesprochen hast. Und die sich dann ja auch wiederum auch direkt wiedergefunden hat bei deiner nächsten großen europäischen Wanderung, die darauf dann folgte. Nämlich, wo ging es dann hin?
Ja, das war, die groß war die nicht. Also ich saß dann
groß
irgendwie,
nicht.
Also für meine sehr, sehr klein. Also ich kam nach Deutschland zurück und ich musste irgendwie, falls sich noch Leute erinnern, zwischen den Impfungen musste man ja mindestens, Corona-Impfung, hatte ich dann dort endlich mal einen Termin gekriegt, da musste man ja 2-3 Wochen warten. Da dachte ich, was machst du jetzt bitte in 2-3 Wochen? So, also es ist für mich viel zu kurz, sehr lächerlich, ne? Und zumal dann lag mir noch meine Lektorin in den Ohren und sagte, so Frau Thürmer, in ihrem neuen Buch, da muss ein Weg in Österreich rein, sonst kauft uns da keiner in den Buchhandlungen. Und ich so, oh. Weil ich hasse das, ich will eigentlich keine Wanderung machen, nur um darüber zu schreiben. Das finde ich blöd. Ich mache das immer umgekehrt. Also ich wandere irgendwas, was ich Lust habe, und dann kommt es entweder in ein Buch oder halt auch nicht. So, da war ich eigentlich leicht bepisst und dachte, nee, ich hatte eigentlich gar keine Lust zu. Und das ist so, also Edge-Badge, also wenn, dann gehe ich aber ganz bestimmt nicht in die Alpen. Also wenn ich jetzt schon dahin muss, dann ganz bestimmt nicht in die Alpen. Und habe geguckt, was passt denn jetzt da so längenmäßig, und stieß auf einen Weg, den ich erstmal völlig falsch eingenordnet habe, nämlich den Welterbesteig. So, ich habe aber mal Welter besteigt gelesen und dachte, wer zum Teufel sind bitte die Welter? Ich dachte, was ist das denn jetzt? Weil Welterbesteig schreibt sich in einem Wort, ist auch total beknackt. Also, weil ich denke, hä, Welter? Hm? So, ist ja, aber ja, okay. Welterbe. Ja. Weil die Wachau, wo dieser Weg lang führt, der führt also an beiden, ist ein Rundweg, führt an beiden Ufern der Donau entlang, also Rundweg, das ist UNESCO-Weltkulturerbe. So. Hm. Ja. Dachte ich, super, kann ja jetzt nicht falsch sein, bin da also eher so missmutig hingefahren und bin ihm, werde also mein Leben lang meiner Lektorin dankbar sein, dass sie mich da verknackt hat, da Österreich zu fahren, weil es war einfach großartig. Ich hatte so eine Mordsgaudi, das war wirklich Wahnsinn.
Was, also erstmal, warum hattest du so wenig Lust auf Österreich und zum Beispiel auch die Alpen? Was ist da schiefgelaufen zwischen euch?
Ich sage aber, Alpen kann jeder. Also ich stehe ja so eher so auf Länder und Regionen, wo keiner hin will. Also was wie Rumänien, Bulgarien und in Deutschland Brandenburg, aber nicht Bayern. Also was halt irgendwie, wo halt keiner hin will. Und Österreich,
okay,
Österreich ist halt was, wo alle hinwollen. Und was so das total touristische Ding ist, ich dachte, da muss ich jetzt doch nicht auch noch hin, wenn jetzt eh schon alle hinfahren. So. Und deswegen auch bewusst dachte ich, nee, Alpen jetzt ganz bestimmt nicht, sondern jetzt mache ich was, was jetzt eher unbekannt ist. Und die Österreicher haben ja genau wie die Deutschen Top Trails of Austria, gibt's ja auch in Deutschland, Top Trails of Germany, und einer von denen war das halt. So, der Unterschied ist, während die Top Trails of Germany also total rappelvoll sind, ist auf diesem Welterbesteig war überhaupt kein Schwein unterwegs. Also es war, also es gab schon ein paar Leute, aber wirklich, also ich dachte, was ist das denn hier? Weil das Ding ist traumhaft schön. Und teilweise läufst du ja, also der Donauradweg ist da ja, also ich bin zweimal, kommst du an den Donauradweg ganz kurz 500 Meter vorbei, der so wusch, 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 also ein Radfahrer nach dem anderen und du bist so, was ist das jetzt hier? Also wer der völlig übervölkert ist, ist auf diesem Welterbesteig wirklich niemand. So, und auch meine Befürchtung, ich dachte, jetzt ist das so bevölkert hier, ne, wo soll ich denn da bitte zelten? Ne, ist ja alles
ja,
Weinberg.
Ist ja eine intensiv genutzte Kulturlandschaft.
Die ja, Gegend. Total. Ne? Total. Ja. Das wird jetzt aber blöd. Ich meine, ich kann ja schlecht in die Weinberge legen. Dann kommt da jetzt irgendwie der, das war zwar ideal, weil alles so schön flache Terrassen. Ne? Aber auch das hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Es gab also immer irgendwie so ein Plätzchen, dieser Welterbesteig. Ich dachte ja so, an der Donau lang, das ist ja was für Idioten, also für Anfänger, ne, da kann ja nicht viel flach, ne, von wegen. Also dieser Weg führt also ständig die Donauhänge hoch und dann wieder runter. Also eigentlich dieses Weltkulturerbe-Ding ist ja gerade mal 30 Kilometer lang, aber der Weg schafft das da 220 Kilometer draus zu machen.
Okay, sie maximieren das, was da ist.
Genau.
Und ich glaube, man legt ja dann auch dadurch wirklich ziemlich viele Höhenmeter zurück. Ne? Ich glaube,
ja,
7500 Höhenmeter oder so.
Genau,
in einer Woche.
Genau. Ja. Also so gesehen war ich dann gut beschäftigt und dann ist man auch mal von den Weinbergen weg. Also das war dann wirklich sehr, sehr schön, zumal ich dann auch festgestellt habe, also Österreich, also ich stehe ja auf Essen, festgestellt, also Österreich, das Land der Marillenknödel und der Nussbeugeln und Topfengulatschen, ne?
Also, ja, okay, das klingt gut.
Also ich war ja da völlig im Paradies. Also normalerweise sitze ich ja früh morgens in meinem Zelt und löffel Müsli mit kaltem Wasser. Das habe ich mir alles geknickt dort, ne? Kommst ja ständig in irgendwelchen Touristenorten durch. Also ich immer sofort zur nächsten Bäckerei, ne? Und dann habe ich ja die ausgesteckten Heurigen entdeckt für mich.
Die was?
Die Heurigen.
Was ist das?
Also, das sind ja, also, kurz erklärt, das ist ja ein Weinbaugebiet. So, Weinbaugebiet. Ja. So, das heißt, führt also dazu, du kannst das, wenn du da rumwanderst, kannst du den Wein, der dort angebaut wird, also erstmal direkt am Weingut erwerben oder wenn die keine Lust haben, da jemanden zum Verkauf hinzustellen, dafür haben sie dann Kühlschränke direkt an den Weg gestellt mit Kasse des Vertrauens. So, das heißt, da hast du jetzt schon mal reiche Auswahl. Blöd ist immer, ich bin in diesen Kühlschränken immer schon früh morgens um 7 vorbeigekommen, da kann ich ja schlecht mit einer Flasche Wein in die Binde kippen, ne? Gibt's aber auch Apfelsaftschorle für so eine Zwecke. Also da ist schon mal das Erste. So, und die Weinbauern haben aber auch das Recht, auf ihren Weingütern kalte Speisen, Most und Wein zu verkaufen, also den sie selber produzieren. Das muss alles dort produziert sein. Mhm. So. Und das machen die natürlich nicht Vollzeit, sondern die wechseln sich also ab. Für die ist es ein Absatzmarkt. Also da nimmst du mal ein Gläschen Wein oder ein Most oder was sie da halt verkaufen. Und deswegen muss man drauf gucken, dass die auch ausgesteckt sind. Also ausgesteckt heißt, die stecken dann, das heißt ja diese Buschenwirtschaft, also Buschenwirtschaft, Entschuldigung, ist nicht Heuer, Buschenschenke ist ja der Fachbegriff dafür. Mhm. Und wenn die also ihre Busche da, also so ein Büschel da an ihre Weingut ranmachen, heißt es, aha, heute sind wir offen.
Okay, verstehe.
Mhm. So, und als ich dann endlich mal einen erwischt hatte, der auch offen war, also das war großartig, weil deren Antrieb ist, die hauen dir also eine Brotzeit voller lauten Xelchten, also so geräucherten Sachen, ne, was natürlich sehr salzhaltig ist und damit den Durst antreibt, dass du also ordentlich da Wein und gespritztes, also Wein mit Mineralwasser oder mit Sodawasser verdünnt. So, und das war
den,
also...
Diesem Trick hast du dich natürlich dann auch leidenschaftlich gern hingegeben.
Und wie? Ja. Also so diese Winzerplatten dort, also da brauchst du kein Abendessen mehr, wenn du die zu mittags zur Brotzeit reinziehst, ne?
Ja.
So, und garniert wird das Ganze noch an den Scheitelpunkten dieses Weges, ist ein Rundweg. Jetzt also zwei wunderbare Klöße. Das ist das einerseits Stift Melk, das kannte ich auch schon vorher, aber auch das kannte ich nicht, Stift Göttweig. Und beide, also Traumkulisse, es ist der pure Wahnsinn, also Barockklöster vom Feinsten. Also ich bin da aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Es ist so ein richtig guter Launeweg, wirklich ein guter Launeweg.
Also ich krieg gute Laune, wenn ich dich da so drüber reden höre. Das klingt auf jeden Fall das absolute Kontrastprogramm zum Beispiel Desert Oregon Desert Trail, oder?
Genau. Also ich sage immer, die Mischung macht's und deswegen ist auch vielleicht auch für das Buch sehr lustig, weil da ist wirklich also von so wirklich einfachen gute Laune Wegen bis zur Wildnis ist da alles drin. Ne?
So. Gute Laune Wege, da wäre ich jetzt natürlich interessiert, wie du den Trail bezeichnen würdest oder einordnen würdest auf der Gute-Laune-Skala, der dann als nächstes gekommen ist. Da ging es ja, glaube ich, ins Baltikum, ne?
Genau. Also ich dachte, also nun sind wir ja mittlerweile am Sommer angelangt, ne? Also wir sind ja immer im selben Jahr, ne? Also und im Mai wollten sie mich noch nicht ins Baltikum reinlassen, aber wir sind jetzt hier August und da hatten die dann auch tatsächlich wieder aufgemacht. Also dachte ich, super, dann holst du das jetzt nach und bin dann aber wegen der leichteren Rückfahrt, weil ich wollte die ganze Zeit fliegen, ich bin dann also erst nach Estland geflogen und bin dann quasi zurückgewandert an die polnische Grenze, da wo ich eben aufgehört hatte. Also ich bin erst Estland, dann Lettland und dann Litauen. So.
Okay, ja. Und, das heißt, es ging los in Estland.
Genau.
Und dort mit einem Trail, das war dann wahrscheinlich dieser Oandu-Ikla-Trail?
Genau, Oandu-Ikla. Ja. Und zwar muss man dazu wissen, also die estnische Forstbehörde, die heißt RMK. Also das hat auch eine Bedeutung, ich kann es jetzt nicht aussprechen. Also die hat im Land, also hat angefangen mit diesem Oandu-Ikla-Trail. Oandu liegt an der Ostseeküste, also ganz oben im Norden des Landes, und endet in Ikla an der Grenze, auch wieder an der Küste, an der Grenze zu Lettland. Also es geht einmal quer durch das Land. So, und ist also nach den Start- und Endpunkt benannt, Oandu-Ikla.
Mhm. So, und 370 Kilometer habe ich mir vermerkt.
Genau. Ja. So, und diese Wege haben, also die sind wirklich sehr gut von der Infrastruktur her. Das heißt, die haben dort überall Zelt- oder Lagerplätze eingerichtet, wo du ganz offiziell lagern kannst. Da gibt's dann immer irgendwie ein Plumpsklo, eine kleine Schutzhütte, eine Feuerstelle. Irgendwo gibt's auch Wasser in der Regel dort in der Nähe. Also es ist ideal für Leute, die jetzt halt nicht wild zelten wollen, weil zu gefährlich oder sonst was, sondern die halt einfach mal erste Tour, aber zelten, aber halt legal. So, und jedem Kilometer steht auch ein Hinweisschild, also nach Oandu so und so viel Kilometer, nach Ikla so und so viel, du zählst also quasi runter anhand dieser grünen Schilder. Also dachte ich, super, das ist doch ein richtiger Wohlfühlweg, dachte ich, das ist total flach.
Ja, da kommen wir nochmal auf diese Frage, wie war denn der Wohlfühlfaktor, genau.
Also das war die Erwartung, war brettflach, gute Infrastruktur, da läufst du doch mal so lockerflockig durch, das ist ein guter Launeweg. So, die gute Laune ist mir also schon vergangen, nach einer halben Stunde, nachdem ich aus dem Bus gestiegen war, in Oandu, war eine halbe Stunde die gute Laune komplett weg, also wirklich so dermaßen komplett weg, weil ich bin auf ein Problem gestoßen, das ich nun überhaupt nicht erwartet hätte. Estland wurde damals von einer Bremsenplage heimgesucht. Also ich muss wirklich sagen, Plage, sowas habe ich in meinem ganzen Leben auf 60.000 Kilometern noch nicht erlebt.
Oh Mann.
Ja. Und zwar sind da zwei Sachen zusammengekommen. Es war unglaublich heiß dieser Sommer und es hat unglaublich viel geregnet. Also es war ich kam mir eher vor wie in den Tropen, denn wie im Baltikum. Und die Bremsen, die eigentlich dort normalerweise kein Problem sind, also es waren wirklich Millionen von Bremsen unterwegs. Und was ich nicht wusste ist, aber jetzt weiß ich das, Bremsen werden durch zwei Sachen getriggert. Also A, durch Schweißgeruch und durch Bewegung.
Ja, das ist natürlich doof als Wanderin.
Das ist nicht nur doof, es war ein Drama. Also irgendwie, egal wo ich vorbeikam, da saßen also entspannt Touristen rum und grinsten mich an, während ich, also wirklich, ich war zerstochen. Also ich hatte wirklich richtig Angst, ob ich das gesundheitlich überlebe.
Weil Bremsenstiche sind jetzt auch nicht die angenehmsten Stiche, die man sich so einhandeln kann, oder?
Also ich war wirklich am Tag zwei, also ich hatte auch idiotischerweise, ich meine, so ein Fehler passiert mir auch nicht nochmal im Leben. Ich hatte, weil ich dachte, Hochsommer, heiß, was ja auch war, ich hatte also nur 3/4 Hosen dabei. Also ich hatte keine einzige Hose, die bis zu den Schuhen reicht.
Ja.
Also egal, was ich anhatte, irgendwie die Waden lagen immer frei. Und am Tag zwei waren meine Waden knallrot, knallheiß, total geschwollen. Ich dachte, also muss ich jetzt mal langsam über Notaufnahme nachdenken.
Das ist ganz klar ein Problem. Okay, das lässt sich auch nicht durch gute Laune, gutes Denken, positive Einstellung wegdiskutieren, sondern da war klar, du musst jetzt hier irgendwie zum Gegenangriff starten oder zumindest die Flucht antreten. Du musst irgendwie mit diesen Viechern fertig werden, ihnen irgendwie entkommen.
So ist es. Also entkommen war einfach nicht. Also entkommen ging nur in den Moorgebieten. Und das jetzt mal, also mal was Positives über Estland zu sagen. Die Moorgebiete waren der absolute Hammer. Also die sind auch sehr gut erschlossen mit richtig langen Bohlenwegen, die da durchführen. Und ich schon, um Gottes Willen, das ist ja da total sumpfig und feucht, das wird ja die Vollkatastrophe werden. Genau das Gegenteil war der Fall. In den Mooren war absolut Ruhe. Da waren weder Stechmücken noch Bremsen noch gar nichts. Da konnte man auch wunderbar baden in diesen Moorbädern, in diesen Mooraugen, also diese kleinen Tümpel im Moorgebiet. Also es war Balsam nicht nur für meine Seele, sondern auch für meine wirklich strapazierte Haut.
Aber diese Moorlandschaften sind ja wirklich sehr, sehr ausgedehnt dort, ne? Ich glaube, ein Fünftel der Staatsfläche sind tatsächlich Moorlandschaften in Estland.
Genau. Und die haben die wahnsinnig gute Chance. Und zum Beispiel in Deutschland ist ja, glaube ich, gerade noch 5% unserer Moorfläche, die wir in Deutschland haben, sind ja noch sozusagen im natürlichen Zustand. Die sind ja alle sozusagen abgebaut worden. Und deswegen gibt es ja auch die große Diskussion, die politische Diskussion, ob man hier nicht wieder die Flächen vernässt. So, und in Estland ist die größtenteils noch wirklich original erhalten. Und also wirklich von der Landschaftsart her, das ist jetzt nicht was, also das ist jetzt kein geiles Alpenpanorama, aber ich fand es großartig, weil es halt eine wirklich ganz spezielle Naturlandschaft ist, die man sonst nirgendwo sieht. Und dann haben die halt überall auch so Aussichtstürme hingebaut, ne, wo man dann davon runtergucken kann, so Badestellen an diesen Mooraugen, also traumhaft. Solange man halt im Moor war. Wenn ich aber außerhalb dieses blöden Moores war, also in irgendwelchen Waldgebieten, war ich natürlich von den Bremsen wieder verfolgt. So, also die erste Maßnahme, mich mit DEET einzusprühen oder Insektenschutzmittel, die hat kläglich versagt. Und das kann ich schon mal allen Leuten sagen, also Bremsen gegen Chemie sind die resistent. Das funktioniert einfach nicht. Du kannst auf dich draufschmieren, was du willst. Die stechen dich trotzdem. So.
Okay, erster Versuch gescheitert. Wie ging's weiter? Was war die nächste Maßnahme?
Die nächste Maßnahme war, also ich sage mal, das war sehr lustig, ich war in der Bibliothek, um da mein Handy zu laden. Die hat sich auch bekleidet, sagte die Bibliothekarin, sagte, um Gottes Willen, hat sie noch nie erlebt. Ich also in den nächsten Supermarkt getrabt. Also selbst im Supermarkt sind diese Scheißbremsen mir nachgefolgt. Ne? So dachte ich, okay, jetzt Mittel Nummer zwei, ich habe mir Frischhaltefolie gekauft.
Okay, so. Mit welcher Idee?
Naja, also da werden die Viecher wohl nicht durchstechen können. So, habe mir dann also unter den amüsierten Blicken dieser Bibliothekarin, habe ich mich dann also komplett, also die kompletten Unterschenkel habe ich mir mit Frischhaltefolie umwickelt, mehrfach. So, und bin losgewandert.
Oh Gott.
Das war aber nur halb erfolgreich. Also es war insofern erfolgreich, als Bremsen können nicht durch Frischhaltefolie durchstechen.
Okay, das ist schon mal eine gute Info. Haben wir was gelernt.
Ja. Wieder was gelernt. So. Ja. Aber das Problem ist, dass auch der Schweiß nicht durchkommt. Nun hatten wir ja, deswegen sind die Bremsen ab da gewesen, wir hatten jeden Tag über 30 Grad im Schatten plus unglaublich hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist alles mooriges oder sumpfiges Gelände. So, also das heißt, ich hatte dann vor der Wahl, also entweder ich wäre jetzt zerstochen und kriege dann irgendwie anaphylaktischen Schock und muss deswegen ins Krankenhaus oder ich wickel mir die Frischhaltefolie rum und kriege einen Hitzschlag, weil irgendwie der Körper nicht mehr mit der Hitze klarkommt. Ich meine, das Laufen ist ja anstrengend, ich schwitze ja dann. Ne? Also das war auch irgendwie relativ schwierig und grenzwertig.
Das konnte man mal zwischendurch machen, um kurz Erleichterung zu erfahren, aber jetzt nicht den ganzen Tag. Ja, und durch dieses Schwitzen, klar, werden sie ja dann auch wieder angezogen, sobald du die Folie dann einmal abnimmst und der Geruch sich wieder ausbreitet. Da hast du ja dann zum Beispiel auch angefangen, öfter, noch öfter als ohnehin schon, zu baden, in Flüsse zu gehen, um den Schweißgeruch loszuwerden. Du hast, glaube ich, auch versucht, einfach davon zu rennen, so banales
Ding. Das hat auch noch geklappt. Davonrennen funktioniert auch noch. Die fliegen nur bis zu 4 bis 6 km/h. Wenn du schneller bist, läufst du den weg. Aber dann schwitzt du halt auch wieder mehr. Ja, vor allem, ich will ja wandern, ich will ja nicht rennen. Ja, ja, also ich bin ja ein armes, altes, schwaches Weib. Ich kann ja nicht hier stundenlang gehen. Also das war sehr, 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 sehr schön. So, und meine Social-Media-Follower, die hatten ja also schon völlig Mitleid. Ne? Also alle haben hier, also von Schwarzkümmelöl über Tea-Tree, Weißtat, also ich wurde überschüttet mit guten Ratschlägen.
Ja, ja. So. Mit einem Halssuch, glaube ich, war auch irgendwas, ne? Hatte ich irgendwo gelesen.
Also wirklich, ich weiß nicht, ich habe es irgendwie.
Sicherheitsnadeln an die Hose, Halssuch drumherum. Ja,
Das habe ich drauf gehört. Ich habe dann tatsächlich, also ich habe so einen Buff immer dabei, den habe ich mir dann mit Sicherheitsnadeln an den Hosen beschädigt, damit überhaupt die mal abgedeckt sind.
Ja, okay.
Also du musst dir wirklich vorstellen, du konntest keine Sekunde stehen bleiben. Also die sind sofort über dich hergefallen. Also ich bin durchgedreht. Ich wollte das mal filmen, also um das mal das Ausmaß zu schildern. Das Film ist gescheitert. Ich bin schreiend weggelaufen mit der Kamera. Ich war wirklich, im Nachhinein lache ich drüber, aber ich war zermürbt. Ich war echt fertig. Ich habe wirklich überlegt, soll ich das jetzt abbrechen?
Ja.
So, und dann war all dieser zahllosen Zuschriften zwischen Schwarzkümmelöl und sonst wie, sagte einer, naja, hol dir doch ein Zebramuster. Und vertrat die wilde These, habe ich dann auch gegoogelt, warum haben die Zebras in Afrika Zebrastreifen entwickelt, evolutionstechnisch? Ja, weil das schützt vor Bremsen. Das habe ich jetzt erst für, also das habe ich wirklich für so eine Mythos gehalten. Das kann ja, also ja, das hörte sich so beknackt an, das kann ja wohl nicht sein, ne? So.
Ja.
Aber ich war so verzweifelt, ich hatte mich dann also in eine Ortschaft gerettet, also die 6. größte Stadt Estlands, die also irgendwie hier keine Kleinstadt wäre in Deutschland, aber egal. Also jeweils, sie hatten auch mehrere Supermärkte und Läden. Und da bin ich zu so einer Art Klamotten-Discounter, irgendwas wie Kick-Discounter auf Estnisch gegangen. Und wie es der Zufall, ich wollte mir eigentlich nur eine lange Hose kaufen, also um meine Waden zu schützen. So, und wie es der Zufall so will, hatten die für 3,99 Euro ein Auslaufmodell einer Zebrahose.
Also wirklich wahrscheinlich wunderschön anzuschauen.
Also es war zu beschreiten, das Ding sah so scheiße aus. Ich habe schon verstanden, warum das irgendwie nur 3,99 kostete.
Aber und warum das auch die Bremsen abschreckt, falls es denn dann funktionieren sollte.
Ich war so verzweifelt, ich dachte, das ist eh schon wurscht. Also jetzt, ich habe das Ding, also bei 3,99 kannst du jetzt nicht viel falsch machen, habe ich also eingepackt. Bin dann also auf dem Trail, schon im Bus guckten alle. Weil ich habe gelesen, also Zebramuster hilft und möglichst schreiende Farben. Mhm. Also ich sitze jetzt in diesem Bus in Neon-Pink. Also Neon-Pinkes Teil hatte ich mir noch gekauft.
Also das als Top dann?
Also Neon-Pinkes Top und eine Zebra-Safari-Hose.
Um Gottes Willen. Ich habe ja jetzt auch keine hohen modischen Anforderungen, aber das ist ja nun wirklich grenzwertig, Christine.
Naja, also ich war so zermürbt, mir war schon alles egal. So, ich auf den Trailer zurück und ich weiß nicht, woran es lag. Also ob es wirklich am Zebramuster lag oder ob die Bremsen sich totgelacht haben, das Outfit. Aber ab diesem Zeitpunkt war Ruhe. Es war wirklich Ruhe.
Mein Gott.
Es war für mich, ich hab's nicht für möglich gehalten, aber wirklich, haben mich nach wie vor umschwirrt, aber die wissenschaftliche Erklärung ist, dass Bremsen, sie haben so ein komisches Sehvermögen, die können dann verwirrt von dem Flimmern und die können dann nicht mehr landen. Und tatsächlich war es auch so. Also ich hatte ab diesem Zeitpunkt mit meiner Zebrahose Ruhe.
Mein Gott, wenn sich das rumspricht, dann bricht diese ganze Industrie der Anti-Mücken und Anti-Irgendwas-Sprays bricht ja komplett ein, oder? Und wir gehen einfach alle nur noch mit Zebrahose los.
Ja, so einfach ist es nicht. Die Zebrahose funktioniert nur bei Bremsen, nicht bei Stechmücken. Die stechen weiter.
Das wäre ja zu schön gewesen. Okay. Also das heißt, also du, obwohl du ultraleicht unterwegs bist, also wenn du irgendwo eine Befürchtung hast, da könnte eine Bremse existieren, dann für dich gehört jetzt wahrscheinlich die Zebrahose zur absoluten Grundausstattung, oder?
Also ich muss dazu sagen, die war auch nach einer Woche tragen durch, die war so billig, ich habe die dann sofort bei Kick nachbestellt. Ne? Da kostet dann nur noch 2,99. Also ich habe dann alle Zebrahosen quasi gehortet, die sie noch in meiner Größe hatten. Und jetzt bin ich Zebrahosen ausgestattet. Also Und hat sich auch bei meinen Followern eingeprägt. Also diese Zebrahose ist wirklich das Symbol jetzt für mich für Estland.
Du, vielleicht wird das auch dein neues Standard-Outfit, ne? A la Steve Jobs Rollkragenpulli, wenn du jetzt auf Tour gehst nächstes Mal, vielleicht in der Zebrahose. Einfach so als Personal Branding.
Ich will da jetzt nicht zu viel verraten, aber lasst euch überraschen.
Oh, okay, mein Gott, dann haben wir vielleicht ähnliche Ideen. Na gut, dann wollen wir das mal nicht vorwegnehmen. Also, du hast die Bremsen besiegt, du hast sie ausgetrickst und konntest dann also diesen Trail schließlich doch auch noch genießen. Du hast ja auch schon angedeutet, er war ja tatsächlich auch wunderschön, also dieser Mall. Landschaften stelle ich mir tatsächlich sehr besonders vor, wenn man dann auch noch drin baden kann. Was will man mehr?
Also tatsächlich diesen Luando-Ikla Trail steht auch im Buch. Es ist wirklich, wenn du jetzt mal eine erste richtige Langstreckenwanderung machen willst, ist der perfekt, weil du wanderst einmal komplett durch ein ganzes Land. Das Ding ist markiert für die Blöden, für die Blinden. Du musst nicht wild zelten. Du hast diese wunderbaren Wildzeltplätze, wo das offiziell erlaubt ist. Du hast eine tolle Infrastruktur. Also es ist einfach eigentlich, also wenn die Bremsen nicht da sind, auch wieder ein richtig guter, gute Launeweg.
Schön. Diese Folge wird präsentiert von Osttirol, wo die Freiheit auf den Berg trifft. Und Freiheit, das definiert ja jeder auch ein bisschen anders, beziehungsweise es gibt ganz klar unterschiedliche Prioritäten. Freiheit von Stress, Freiheit von Luft- oder Lichtverschmutzung und so weiter und so fort. Ja, und genau diese Art von Freiheit, die gibt es jedenfalls in Osttirol zuhauf. Stattdessen weite Blicke, reine Bergluft, klares Wasser, angenehme Temperaturen, einfach alles in allem eine unverbrauchte Natur, die im Übrigen regelrecht gespickt ist mit imposanten Bergen und gemütlichen Tälern mit tollen Gastgebern und leckerer Kulinarik. Also zum einen, das liebe ich jedenfalls, diese Balance, auf der einen Seite dieses Echte und Raue und auf der anderen Seite das Heimelige und Gemütliche. Ob ihr euch mal ganz in Ruhe auf euch selbst konzentrieren oder euch sportlich betätigen möchtet, und unter Umständen geht das ja auch Hand in Hand, schaut euch unbedingt mal auf www.osttirol.com um. Dort findet ihr alle Informationen übers Klettern, Wandern, Mountainbiken, Schlemmen und Entspannen. Also all das, was in Osttirol eben so wunderbar möglich ist. Vielen Dank an Osttirol für die Unterstützung und los geht's mit der Folge. Wie steht's um die gute Laune beim Camino Lituano in Litauen? Da ging's ja dann unter anderem weiter.
Also ich bin dann also weitergekommen, erstmal noch durch bisschen durch Lettland durch, also auch so Pilgerweg, da ein bisschen an Strand entlang und kam dann also nach Litauen. Auf das hatte ich mich schon total gefreut. Kannte ich schon von der Radtour eben vorher und dort führt ein niegelnagelneuer Weg durch, nämlich der Camino Lituano. Mhm. Und ich hatte mich also auch mit den Trailmachern verabredet. Marius heißt der ist von Hauptberuf Knopffabrikant. Also tatsächlich, der stellt Knöpfe her. Ja. So, und ich wollte ihn unbedingt treffen. Ich erzähle auch gleich warum. Es gibt nämlich eine spannende Nebengeschichte dazu. Und da sitzen wir so in so einer Pizzeria in Kaunas. Also durch Kaunas führt der Weg da auch durch. Erzählt er mir also ganz begeistert, ja, war jetzt mit seiner Freundin unterwegs, sie scouten jetzt noch eine alternative Route aus von Klaipeda, weil dann können die Deutschen gleich mit der Fähre anreisen, das ist ja viel besser. Und ich noch so ganz naiv, sage ich, du, ich wusste gar nicht, dass ihr da so viele historische Pilgerwege habt hier in Litauen. Finde ich ja klasse. Ja, sagt er, was heißt hier historisch? Hier gibt es überhaupt keinen historischen Pilgerweg. Als ihr Deutschen im Mittelalter schon nach jahrhundertelang nach Santiago gepilgert seid, waren wir hier noch alles Heiden. Und ich so, wie jetzt? Ne? Und habe dann gegoogelt und tatsächlich ist Litauen erst im 14. Jahrhundert offiziell christianisiert worden. Also die waren, also offiziell bis 1300, schieß mich tot, waren die Heiden. Da war halt irgendwelche germanischen Götter oder sowas verehrt. Er sagte, das hat mich aber nicht gestört. Ich bin also den Camino Frances gewandert und dachte, sowas brauchen wir hier auch. Dann habe ich mal eine Facebook-Gruppe aufgemacht. Schwuppdiwupp hatte ich Mitstreiter. Dann haben wir uns einfach mal eine Strecke überlegt. So, und diese Strecke gibt's also, das ist jetzt der Camino Lituano. Also haben sie sich auch wirklich sehr gut überlegt. Und nun muss man dazu wissen, die Freundin von Marius, die heißt Jolanta. Und die ist nicht Knopffabrikantin, nein, die arbeitet für das litauische Blindenwerk. So, ja. Und die hat dann beschlossen, Litauen, das ist halt ähnlich flach wie Estland, also sehr flach. Und da wanderst du halt durch Weizen, also Kilometer durch Weizenfelder immer geradeaus, bis dann halt mal 90 Grad Winkel nach rechts oder links geht. Also technisch ganz einfach, sagt sie, naja, das ist doch hervorragend, da gehe ich doch mal mit meinen Blinden wandern. So, und so ging das los. Die haben dann also 2020 die erste gemischte Wanderung gemacht, also einerseits blinde und sehbehinderte Menschen und dazu ein paar freiwillige Sehende, die unterstützen sollten. Die hatten aber alle vorher überhaupt noch nie was miteinander zu tun. Und das war also ganz kurios, weil das gerade für die Sehenden das erste Mal war, dass die mit blinden Menschen oder sehbehinderten Menschen konfrontiert waren. Und das war also wirklich cool. Ich wäre da sehr gerne dabei gewesen, weil dann, ich habe nämlich gebeten, Mensch, kann ich mal einen von denen kennenlernen, die da mitgewandert sind. Und, sie haben also diesem Treffen in Kaunas, kam dann dazu Povilas. Povilas ist also tatsächlich komplett blind, der arbeitet als Masseur, ist aber nebenbei in der litauischen Nationalmannschaft für Behindertensport. Also der ist ein Läufer, der läuft also 100, 200, 300, also wirklich ganz, ganz athletischer Typ. Und der kam da eben dazu und hat dann also begeistert erzählt, wie das aus seiner Perspektive war. Der sagte dann, naja, die Sehenden haben gedacht, wir müssen uns total bemuttern. Das muss man eigentlich gar nicht. Du musst quasi nur sagen, okay, jetzt immer geradeaus. Oder halt, wenn es jetzt irgendwie Richtungsänderung gibt, dann musst du uns darauf hinweisen. Und wenn wir jetzt in die Unterkunft kommen, die haben also ganz normal, wie die normalen Pilger auch, in diesen Pilgerherbergen übernachtet, dann brauchen wir halt eine Einweisung. Also wo ist das Bett? Wo ist die Toilette? Wo ist die Küche? Und wenn wir dann einmal uns orientiert haben, dann brauchen wir auch niemanden mehr. Also das war total spannend.
Ja.
Und das war so ein großer Erfolg, dass die dann beschlossen haben, okay, wir machen jetzt eine komplette Behindertenwanderung mit Menschen unterschiedlicher Einschränkungen. Also da waren dann Menschen, also Blinde und Sehbehinderte, da waren sogar ein Rollstuhlfahrer ist dann einmal mitgekommen für eine Etappe, Menschen auch mit geistiger Behinderung. Und das war so ein Erfolg, dass das litauische Fernsehen hat dann eine tägliche Doku über diese Wanderung gebracht. Das fand ich total spannend. Und seitdem seht ihr dabei, dass die halt ganz viele Blindenwanderungen, also diese kombinierten Wanderungen. Und das hat dann einen weiteren Drift bekommen. Und zwar hat dann Povilas erzählt, wenn wir als blinde Menschen eine Strecke quasi auswendig gelernt haben, dann können wir die auch führen. Und das ist dann der zweite Step dieser Wanderung. Also, dass dann die Rollen umgekehrt wurden. Also die haben dann also Wanderungen veranstaltet, wo die Sehenden, denen wurden dann die Augen verbunden, also richtig, also nicht nur einfach mit dem Tuch, sondern richtig bin dabei, dass man wirklich gar nichts mehr sieht und sind dann von den Blinden geführt worden.
Das ist eine coole Idee, das gefällt mir. Und auch eine berührende Geschichte, ne? Also auch des Empowerings, also dass man dann tatsächlich die Blinden und Sehbehinderten auch dazu befähigt, ja, die Führung zu übernehmen und Sehende in die Lage versetzt, zu vertrauen und diese Erfahrung zu machen.
Und das wurde dann so kurios, dass mir also dann einer von den freiwilligen Egidius, der war da auch mit dabei, sagte, weißt du was, ich bin dann, Povilas hat mich da die ganze Zeit geführt. Also ich bin kaum hinterhergekommen, weil der Mann ist ja Athlet, ne? Also das fand ich halt eine wahnsinnig faszinierende Geschichte und die ich habe auch Kontakt mit denen, also die führen das immer weiter aus, es wird immer größer angelegt und als nächstes gibt's wohl bald eine gemischte, eine internationale Blinden- und Sehbehindertenwanderung auf diesem Trail. Und ja, also ganz spannende
tolle
Geschichte. Aber nicht die einzige spannende Geschichte auf diesem Trail. Die eigentlich spannende kommt jetzt noch, wenn wir noch Zeit haben. Ne?
Unbedingt, hau raus.
Also, und zwar, weswegen ja alle dahin lotsen will. Also pilgern, hier kannst du doch pilgern, wie es früher einmal so richtig war. Also mit Leute sind toll und bewirten dich. Und das ist mir nicht passiert in einem winzigen Kaff. Da komme ich also an und stelle voll Freude fest, aha, da gibt's eine Pilgerrasthütte. Und das war jetzt nicht nur irgendwie so ein Rastplatz. Nee, in dieser Hütte gab es also einen Kühlschrank und in diesem Kühlschrank gab es Butter, Brot, Salami, Schokoladeneis und alles umsonst. Und ich dachte schon, was ist das denn jetzt? Also das selbst, also Trail Magic in den USA ist nicht so ausgefeilt, ne? Irgendwann hatte ich genug gegessen, dachte ich so, jetzt musst du doch mal weiterlaufen. Kommt aus dem Haus nebendran, kommt so ein älterer Herr rausgestürmt und redet auf Litauisch auf mich ein, kann ich aber leider nicht. Ne? Ich versuchte Deutsch, Englisch, konnte der alles nicht, hatte der Pech gehabt. Laufe also traurig weiter. Dann kommt plötzlich eine Frau aus diesem Haus gestürmt und redet auf Englisch auf mich ein, sagte, ja, ich bin auch Pilgerin, ich bin meiner Freundin hier unterwegs und der Herr will euch, das ist der Hausherr, der will dich einfach mit uns zusammen zum Mittagessen einladen. Komm doch einfach mit rein. Sage ich, super, ihr könnt ja Englisch, könnt ihr übersetzen, also ich komme da rein. Und dann wurde da aufgetischt, dass sich die Balken biegen. Also wirklich im Wahnsinn, dass sich die Balken biegen. Ne? Also der, ich konnte ja mit dem direkt nicht reden, die haben das immer so schön übersetzt, die beiden Frauen, die da unterwegs waren. Also erstmal gab's Piroggen, also Pelmeni heißt die ja da, ne? So mit Schmand obendrauf, war schon mal lecker. Ne? Dann, weil ich Deutsche bin, gab's also Bier, selbst gebraut mit Wasser aus dem eigenen Garten. Und dann halt Salami, den Hirsch hat der Hausherr auch selber geschossen. Die Hütte, wo ich da war, die war natürlich auch von ihm gebaut. Und die Kirche, die daneben dran war, hat er auch gebaut. Also ich frage mich schon, was hat der Mann eigentlich nicht gemacht?
Ja.
Dann fing er also auch noch an, irgendwie sein Akkordeon rauszuholen und litauische Volksweisen zu spielen. Seine Frau hat dann gleich mitgemacht. Dann habe ich irgendwie so die Lebensgeschichte von ihm erfahren. Also es war total berührend, weil die Lebensgeschichte von dem war quasi ein Ritt durch die litauische Geschichte. Mhm. Und zwar hat er erzählt, schon mal herzzerreißend, ja, sagt er, hier in diesem, da wo du jetzt sitzt, saß mein Vater 1944, hat mit den Deutschen gefeiert und am nächsten Tag waren die alle tot, von den vorrückenden Russen erschossen. Und mein Vater noch vergraben, ich habe dort also eine Gedenkstätte errichtet, wo die sind, kann ich nicht hinfahren. Und dann ging es halt weiter, er ist halt dann aufgewachsen zur Zeit der Sowjetokkupation. Und sein Vater hatte eigentlich sehr viel Grundbesitz, alles enteignet worden. Er hat dann als Traktorist in der Kolchose gearbeitet, hat dort seine Frau kennengelernt, Natalia, die war Buchhalterin. Und haben da halt glückliches Leben geführt, oder so wie das halt ging zur Zeit der Okkupation. Bis halt dann die Wende kam, dann ist das Land restituiert worden. Und er hat im Prinzip das komplette Land seiner Nachbarn aufgekauft. Also weil die das gar nicht mehr haben wollten. Der Mann war also Großgrundbesitzer, da war ich ja schon relativ erstaunt. Ja, noch mehr habe ich dann gestaunt. Also wir sitzen da so und dann erzählen die beiden Frauen so, ja, auf Englisch, Kasimir, so heißt der, Kasimiras hat uns ja heute dann, weil Sonntag ist, zum Gottesdienst geflogen. Und ich so, Übersetzungsfehler, euch jetzt geflogen?
Ja.
Naja, sagt die, ja, mit einem seiner 4 Sportflugzeuge.
Natürlich.
Ich so, wie jetzt? Mit was? Ja, dann sind wir also dann quasi nach draußen. Mascha hat er mir gezeigt, dieser Mann hatte tatsächlich 4 Sportflugzeuge. Also kein Witz. Wahnsinn. Der hat mit 71 Jahren den Pilotenschein gemacht. Und abgeholt hat uns dann mit seinem Hammer, Ja, mit diesem Geländewagen. Dann gingen wir also eine Garage weiter.
Ein Hammer hat er auch noch gehabt, mein Gott.
Dann nicht nur ein, ja, 4.
Ja.
4.
Krass.
So,
Wahnsinn.
Und ich so, okay. Ja, sagt er, deswegen hat er auch die Kirche gebaut, weil er kann dann immer die Pilotentreffen machen für Litauen. So, und ich dachte, ich kann es nicht verstehen. Also wirklich, der war jetzt, also Wahnsinn, der hat, sagt er, ich bin Traktorist, ich liebe Motoren. Mhm. Und nachdem dann halt die Mauer gefallen ist, die Russen abgezogen sind, habe ich halt meinen Traum verwirrt. Also mit 71 hat der Pilotenschein gemacht.
So. Guter Mann.
Cooler Mann. Also ich dachte, jetzt habe ich also schon mehr Überraschungen, kann es jetzt nicht geben, aber es ging immer noch weiter. Also wir sitzen, ich wurde dann also Pelmeni, dann kam Zeppelini, das sind irgendwie so Zeppelin mit so zeppelinförmige Kartoffelknödel, dann Bier selbstgebaut, was ich gar nicht mag, dann gab es irgendwie so selbstgebackene Nachtisch, also ich konnte schon überhaupt nicht mehr. Und irgendwann haben dann die beiden Mädels auch gesagt, so, die waren so mit Mitte, Ende 20, so, wir wollen jetzt nochmal los, sage ich, na prima, da komme ich jetzt auch nochmal mit, ich muss das irgendwie verdauen, ne? Dann großes Palaver auf Litauisch, dann wurden da Handyfotos gezeigt und geknipst. Und auf einem dieser Handyfotos sehe ich, aha, da waren dann irgendwie lauter Nonnen drauf. Dachte ich, super, das kenne ich ja. Ich war ja auch in Franken auf einer Klosterschule. Sag ich, naja, zu den beiden Frauen dort eben, na dann wart ihr auch auf einer Klosterschule. Nee, nee, sagen die nix, Klosterschule, wir sind beides Nonnen. Hm. Und ich so, ihr seid was? Ja, wie bei Nonnen, sie wären jetzt im Urlaub hier, sie haben also kein Habit an, sie würden da irgendwie wandern. Wären auch die beiden jüngsten Nonnen ihres Ordens, sage ich, na prima, dann weiß ich ja schon, wer jetzt mitwandert. Also dann hatte ich 2 Wanderkolleginnen, die dann, mit denen ich dann 2 Tage da rumgelaufen bin. Also es war großer, die haben mir halt ganz viel erzählt, wie sie von ihren Eltern rausgeflogen sind, als sie dann gesagt haben, sie wollen Nonne werden und hin und her. Also es war großartig. Also, wie man sieht, um es zu sagen, es war ein richtiger Gute-Laune-Weg.
Ja, in diesem Fall uneingeschränkt, so habe ich den Eindruck.
Obwohl halt das Brett flach ist und man jetzt Litauen, und ich eigentlich überhaupt nicht auf Pilgern stehe, aber Camillo Duano in Litauen, das ist wirklich so Pilgern, also at its best. Besser geht's gar nicht. So.
Schön. Ach, es ist, wir haben es ja angekündigt, es ist so ein bisschen ein Parforce-Ritt durch Europa in dieser Folge, aber wahnsinnig spannende Themen, vor allem auch, wie unterschiedlich die Wege sind und die Art und Weise, wie die dich bereichert und aber auch herausgefordert haben. Und da wollen wir jetzt natürlich als letztes großes Highlight nicht deines Wanderjahres 2021, denn du hast ja sogar noch mehr gewandert und geleistet, aber zumindest in diesem Gespräch als letzte Station unbedingt noch die Kanaren erreichen. Denn auf den Kanaren war ich ja letztes Jahr auch selbst unterwegs, 2022. Und ich war kurz auf Teneriffa und vor allem aber auf El Hierro unterwegs. Dazu haben wir auch eine ganze Trilogie gemacht. Und du hingegen warst, soweit ich weiß, auf allen kanarischen Inseln unterwegs, mit Ausnahme von El Hierro,
genau,
richtig?
Genau.
Okay, also genau andersrum im Wesentlichen.
Also ja. Das war also auch so eine Schnapsidee von mir. Ich habe beschlossen, naja, was können wir so im Winter machen zum Saisonabschluss? Man hat ja sonst nichts vom Jahr, ne? Und bin auf die Kanaren gekommen und habe den Flug gebucht im Februar.
Ja.
Und da konnte wirklich noch niemand ahnen, was am, ich glaube, 19. September war es, was am 19. September passieren würde. Nämlich, da ist ja der Vulkan auf La Palma explodiert, also der Cumbre Vieja. Und ja, davon habe ich dann Flug alles gebucht, alles schon geplant. Und ich saß dann, als der Vulkan da hochging, saß ich gerade, weiß der Teufel wo, ich glaube, da war ich gerade noch in Litauen oder so. Ne? Und ich dachte, ja, September, bist du da jetzt im November da mal anmarschiert, kommst, da ist das alles schon längst vorbei. Ne? Und bin dann also da hingeflogen und bin gewandert, den GR 131, der führt über alle kanarischen Inseln, also wirklich alle. Und ich begann natürlich auf Lanzarote, ne? Ich kam da irgendwie 31. Oktober an und dachte, na ja, jetzt wird ja mal bald Schluss sein, hatte so Statistiken gesehen, wie lange dauern Vulkanausbrüche. Ich dachte so, bist du jetzt in einem Monat da jetzt angekommen bist, ist das ja hoffentlich vorbei. Ne? Und das war das Thema dieser Wanderung. Ich habe immer gedacht, wann ist jetzt da endlich mal Schluss mit dem Scheißvulkan? Wann ist denn mal Schluss? Und es hört überhaupt nicht auf. Also es ging immer weiter mit diesem Vulkan. Also ich immer von Insel zu Insel. Und weiterhin floss da Lava. Also es war schon sehr schwierig.
Ja, so, also das heißt, du hast deine Route eigentlich spontan immer wieder anpassen müssen, um eben den Zeitpunkt, den du dann auf La Palma landen würdest, um den einfach so lange wie möglich hinauszuzögern, bis dann hoffentlich da endlich Ruhe herrschen würde.
Ja, ich musste gar nichts absichtlich hinauszögern. Das Problem ist, dass ich mich auch bei dieser Tour auch wieder mal total verkalkuliert habe. Also ich freue mich immer, ich denke immer so, es ist nichts, was mir noch nicht passiert ist, aber irgendwas passiert immer oder irgendein Hindernis gibt es da, womit ich nicht gerechnet habe. Und so schön dieser GR 131 auch ist, er hat einen entscheidenden Nachteil. Du musst ja von einer Insel zur nächsten kommen. Mhm. Und das dachte ich mal so naiv, naja, da planst du mal so einen halben Tag für ein. Das wird ja dann wohl klappen, weil ein paar Stunden mit der Fähre, das ist ja nicht weiter schlimm. So, das war aber völlig falsch gedacht. Weil diese Fähren fahren halt zu Zeiten, die für Autofahrer und Touristen gut sind, aber ganz bestimmt nicht zu Zeiten, die für Wanderer gut sind. Für Wanderer wäre gut irgendwie Tagesmitte, dass man da also irgendwo in der Pampa zelten kann. Dann wandert man so gemütlich zur Fähre, fährt dann zur nächsten Insel und kommt dann irgendwo raus, wo man dann wandert noch ein paar Kilometer, dass man wieder zelten kann. So klappt das leider auf den Kanarischen Inseln überhaupt nicht. Die Fähren sind entweder ganz spät oder ganz früh. Mhm. So, und das heißt, du musst dir dann, um da irgendwie das logistisch zu machen, musst du dir in der Regel irgendwo ein Hotel nehmen. Und das ist natürlich im November zur Hochsaison auf den Kanaren relativ teuer und vor allen Dingen auch relativ schwierig, weil alles ausgebucht ist. So, das war schon mal das erste Problem. Und dadurch ging eigentlich für jeden Inselübertritt ging quasi wieder ein Tag drauf. Und dann war es schon sehr bald abzusehen, also das mit El Hierro, das schaffe ich ganz bestimmt nicht mehr, weil das ist besonders schwierig. Du kommst nämlich nicht von El Hierro quasi von einer Insel nach El Hierro und dann weiter zur nächsten. Du musst dann wieder zurück. Und kannst dann erst weiter. Also es ist alles schwierig. Also El Hierro habe ich dann bald sehr schnell gecancelt. Ist eh nur 40 Kilometer für Wanderstrecke. Ne? Aber die anderen,
wenn man einmal quer durchläuft zumindest.
Genau,
einmal quer man durchläuft. Man kann ja kreuz und quer und drumherum. Du hast es ja vorhin über Österreich, den Welterbesteig erzählt. Da haben sie es ja auch geschafft aus 30 Kilometern. Was war es? Welterbe gegen dort.
200 schieß mich tot zu machen, genau.
Ja, zu machen, genau. Das schafft man auf El Hierro natürlich auch.
Also das habe ich ausgelassen, aber kann ich mir in deiner Folge ja anhören.
Ja, richtig.
Und bin aber, habe aber die ganzen anderen Inseln gemacht. Und
ja.
Das war landschaftlich wirklich mit einer der schönsten Touren meiner ganzen Laufbahn, aber auch eine meiner teuersten. Weil also einerseits ich halt plötzlich diese ganzen, was mir auch nicht klar war, wie teuer diese Fähren eigentlich sind. Weil halt Touristen, die subventionieren quasi die Einheimischen zahlen nur ein Viertel des Preises der Touristen.
Ja.
Kann ja auch nachvollziehen, macht ja Sinn, aber
kostet dann halt.
Befremdlich, wenn du drin steckst, ne?
Ja.
So, also das war schwierig und halt über diese Hotelübernachtung, die ich noch dazu hatte. Ja, und ich will den Schluss nicht vorwegnehmen. Das Ganze ist gar nicht so geendet, wie ich das dachte, weil die Wanderung hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte.
Weil du also diesen Schluss gerne aufheben möchtest für die Buchlektüre oder für das Ende dieses Gesprächs?
Für das Ende dieses Gesprächs. Ja. Also, um es mal kurz zu sagen, was toll war auf den Kanaren, ist, dass jede Insel ein eigenes Biotop quasi ist. Also jede Insel ist total unterschiedlich. Mhm. Also du kommst auf Lanzarote an, schwarze Insel, alles Vulkan, Hammer. Ne? Dann Fuerteventura, total windig. Dann wird plötzlich, dann gibt's plötzlich Vegetation. Oder dann kommst du nach La Gomera, hast plötzlich diesen Laurisilva-Wald, diesen moosbehangenen Wald. Ja. Dann kommst du an den Teide, du kommst plötzlich an den höchsten Berg Spaniens, Wahnsinnsvulkan. Also du hast, auf jede Insel hat ihr eigenes Ambiente, also es war total faszinierend. Mhm. So, nur hatte ich glücklicherweise auch überall noch ein paar Follower, die mich eingeladen haben. Das war auch sehr schön, ne? So, und leider, was dann aber nicht funktioniert hat, war dann halt die letzte Insel La Palma. Denn der Vulkan hörte und hörte nicht auf.
Er spuckte und spuckte.
Und ich hatte das große Glück, ich hatte eben eine Followerin auf La Gomera, die eine Fotografin, eine professionelle Fotografin, die hatte mich eingeladen, die hat da so eine Künstlerresidenz und die sagte dann so schön beim Abendessen, du Christine, ich mache jetzt sowieso eine Fotoserie über den Alltag auch bei dem Vulkanausbruch. Ich fahre morgen sowieso, ich könnte mir vorstellen, wir fahren morgen einfach zusammen mit der Fähre und mit meinem Auto nach La Palma und dann fahren wir eben zu diesen Orten, um den Vulkanausbruch zu sehen. Ja. Und dachte ich, das ist natürlich die Gelegenheit, da komme ich natürlich alleine nicht hin, ne? Da sage ich doch mal nicht nein.
Gut, dann erklärt sich das auch. Ich hatte damals auf Instagram auch Fotos gesehen von dir vor der Glut, vor der Lava. Dann erklärt sich jetzt auch, wie die zustande gekommen sind.
Genau, wir haben das dann alles abgegrast. Ich kam mir jetzt ein bisschen blöd vor, weil ich wollte jetzt nicht irgendwie diesen Katastrophentourismus machen. Ja. Aber andererseits, also A, haben die Leute auf La Palma total gelitten, weil die Touristen weggeblieben sind. Die leben ja davon. Und B, ich habe halt sie begleitet, die da quasi jobmäßig waren, halt Fotos gemacht hat. Und so kamen wir halt zu wirklich tollen Aufnahmen, wo dann auch, das habe ich auch noch nie gesehen, also wir waren dann nebendran, wo quasi die Lava das Meer erreicht. Mhm. Und du musst ja, diese Lava ist ja 1000 Grad oder viele hundert Grad heiß. Und wenn die dann ins Meer geht, jetzt zischt und wartet, du hast also eine Wahnsinnsdampfwolke, die da aufsteigt. Und das wirklich aus nächster Nähe von ein paar hundert Metern Entfernung, also du darfst natürlich jetzt nicht ran, das war natürlich alles abgesperrt, aber trotzdem von ein paar hundert Metern Entfernung zu sehen, das war einfach wirklich der absolute Hammer. Ja.
Spektakuläres Schauspiel, genau wie auch dieses Gespräch, wie erwartet, ein spektakulärer Parforce-Ritt war. Wow, das. Ich finde eigentlich diese Folge, die müssten wir doppelt zählen, oder? Bei deiner Aufholjagd. Da war so viel drin.
Ach, ich gehe lieber noch mal jetzt. In diesem Jahr habe ich jetzt in 23 habe ich ja auch einiges geplant. Ja. Und wenn das alles so kommt, wie ich mir das vorstelle, dann werden wir ganz bestimmt mindestens noch die nächste Folge machen im Winter 23. Dann bin ich jetzt schon sicher, dass du begeistert sein wirst von meinen Sachen, die ich da so geplant habe.
Ach schön, da freue ich mich. Ach, nein, ganz im Ernst. Also das war toll. Vielen, vielen Dank für die Energie uns durch diese vielen, vielen Orte, an diese vielen Orte zu bringen, über diese vielen, vielen Trails zu sprechen und das mit dieser Leidenschaft zu tun. Vielen, vielen Dank, Christine.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Und ich wünsche dir wirklich viel Erfolg weiterhin für dein Buch und natürlich auch bei deinen Auftritten jetzt im verbleibenden Jahr 2023.
Ja, ich wollte mich gerade sagen, wen diese Parforce-Ritte interessieren. Meine neue Show, das ist die große Trail-Show, mit der gehe ich jetzt auf Tournee und da gibt's also Best of 60.000 Kilometer, was ihnen sonst niemand erzählt von den Wanderwegen dieser Welt. Von mir werden Sie es erfahren.
Super. Perfekt. Da weisen wir natürlich gerne auch nochmal drauf hin. Besten Dank. Mach es gut, Christine. Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Christine Thürmer zu Europa. Also ein wilder Ritt durch und über den Kontinent, ein schöner und hoffentlich auch für euch unterhaltsamer Streifzug. Ich danke euch fürs Lauschen und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Erik.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.